Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute, wie immer, wieder mit Florian.
Und mit Ruth. Frohe Weihnachten. In einer Woche ist Weihnachten, wenn ihr das hört, an dem Tag, wo es erscheint.
Ich finde ja, man darf sich nicht frohe Weihnachten wünschen, bevor es noch Weihnachten ist. Das ist so wie mit Mahlzeit. Man darf nicht um 10 Uhr Mahlzeit sagen. Das geht nicht.
Okay.
Mahlzeit sagt man, wenn man das Essen vor sich stehen hat.
Dann wünschen wir euch einen besinnlichen Advent. So schaut's aus, ja?
Genau. Mindestens, ja.
Und bevor wir anfangen mit dem, was wir hier immer tun, erkläre ich vielleicht noch kurz, warum am heutigen Tage nicht nur eine neue Folge in eurem Podcast-Feed erschienen ist, sondern warum gleich drei neue Folgen erschienen sind. Ihr werdet das vielleicht festgestellt haben, dass vor dieser Folge fast zeitgleich zwei andere, sehr kurze Folgen erschienen sind. Wir haben nämlich wieder das gemacht, was wir schon im Sommer gemacht haben. Wir haben zwei Spots, zwei kurze Geschichten für das Dokument Kepler in Regensburg aufgenommen, also das Haus, in dem das Museum zu Kepler ist, weil Kepler in Regensburg gestorben ist. Das haben wir alles in einer früheren Folge schon erklärt, was da abgeht. Und dafür haben wir damals zwei Folgen aufgenommen, wo kurz Fragen besprochen werden, die Kepler beschäftigt haben, die aber auch die moderne Astronomie immer noch beschäftigen. Und weil das offensichtlich so gut angekommen ist, haben wir jetzt noch zwei neue Folgen produziert, die man dort in Regensburg im Dokument Kepler Haus hören kann oder ja auch hier in diesem Podcast-Feed. Also über was haben wir gesprochen? Warum sterben Sterne und über...
Irgendwas mit dem Mittelpunkt des Universums.
Genau.
Es ist schon wieder 5 Minuten her, ich habe es wieder vergessen.
Wo ist der Mittelpunkt des Universums, war das, glaube ich, was
wir besprochen haben. Das ist bei mir so gemacht, erledigt, vergessen.
Ja. Für alle, die Sterne und Weltraum lesen oder lesen wollen oder das Heft irgendwo kriegen, in diesem Heft war in Ausgabe 12/2024, also in der Dezember-Ausgabe, die aktuelle Ausgabe, ein schöner Bericht drin über das frisch renovierte Dokument Kepler. Da kann man auch schauen, wie das dort ausschaut. Unser Beitrag kann man nicht sehen, weil... der ist ja nur zum Hören.
Ja, wir sind unsichtbar. Das ist eh klar, oder?
Aber irgendwann müssen wir da mal hinfahren und uns das anschauen und dann können wir uns selbst anhören.
Ja, da machen wir einen Betriebsausflug, oder? Ja, ich würde auch gerne mal hin, weil das sieht echt nett aus. Also ich habe auch nur Bilder gesehen bis jetzt, aber es sieht wirklich irgendwie, wie soll ich sagen, innovativ aus. Also es sieht nicht so aus wie so ein normales, ne, historisch angehauchtes Museum, wie man sich das vorstellt. Sie haben sich da schon was überlegt.
Genau.
Und es ist gut und wir kommen auch drin vor. Also kann es eigentlich gar nicht schlecht.
Also fahrt alle dorthin und sagt, wir wollen mehr von diesen beiden netten österreichischen Podcastern hören.
Oder fahrt einfach auch nur so hin und schaut es euch an und erwähnt uns gar nicht oder sagt, wir sind trotz den beiden da.
Wie auch immer. Das nur zur Erklärung, warum heute drei Folgen erschienen sind. Aber apropos Betriebsausflug. Wir sind ja gerade zurück von zwei Betriebsausflügen, Ruth.
Allerdings, ja. Zwei sehr schönen Ausflügen. Ein sehr weiter Ausflug und ein etwas näherer.
Ja, aber beide sehr schön und erfolgreich.
Und es war bei beiden wirklich sehr nett. Also ich muss schon sagen, der weitere Ausflug war ein bisschen, wie soll man sagen? Ja, er war weiter weg, er war größer und er war ein bisschen aufregender, weil natürlich das ein richtig großes Haus, ein richtig großes, schönes Theater mit einer richtig großen, schönen Bühne war. Darmstadt.
Ja, das hat großen Spaß gemacht, in Darmstadt unsere Live-Show aufzuführen vor ausverkauftem Haus. 400 Leute, war toll.
Das war super. Ihr wart alle da.
Ihr habt uns auch Sachen gegeben. Wir haben auch nette Briefe und Karten alles bekommen. Das werden wir dann später im Feedback besprechen. Ich hoffe, ich habe sie alle noch zusammengesucht, die wir bekommen haben. Dann haben wir uns sehr gefreut. Es ist immer ein bisschen schade, weil halt so viele da sind und man mit allem was besprechen will oder reden will und allen Hallo sagen will. Und dann bleibt nicht Zeit, um mit jeder Person so lange zu reden, wie es angemessen wäre. Aber lässt sich dann ja nicht
vor
ändern.
Vor allem, du lässt mich ja nicht. Ich darf ja nicht so lange reden. Ich rede immer viel zu lang und ich kann halt nicht gleichzeitig reden und schreiben und darum ist dann immer die Schlange, die einfach nur eine Unterschrift in ihre Bücher haben will, ewig lang, weil ich dann irgendwie noch reden muss und nicht multitasken kann.
Es ehrt dich ja eben, wenn du dich dem Publikum so widmest, aber man muss die Aufmerksamkeit, die begrenzte Aufmerksamkeit aus einem Abend gleichmäßig verteilen. Und die zweite Show in Wiener Neustadt war auch toll, das war deutlich näher, aber auch da war es wunderbar, auch da war es ausverkauft, also ausverkauft hat ja nichts gekostet, aber es war voll, mehr oder weniger, es war jetzt nicht ganz so voll, da haben glaube ich 100 Leute reingepasst, aber voll ist voll.
Ja, und der Kulturstadtrat war da.
Ja, ich glaube, der hat müssen.
Nein, der war nett. Der war sehr begeisterungsfähig für einen Kulturstadtrat. Also das muss man jetzt schon mal sagen, weil der könnte das ja eigentlich auch nur so machen, so ja, na, dann ist er halt da und weil er muss. Aber man hat so das Gefühl gehabt, der hat das wirklich auch im Blut und macht das gern.
Ja, hast du recht gehabt, das war so, ja. Und auch da wieder viele nette Leute getroffen, Sachen geschenkt bekommen. Die Kekse habe ich schon aufgegessen. Hast du sie schon aufgegessen?
Voll. Ich habe sofort eigentlich, also das ist dann noch, das macht man dann auf das Glas. Wir haben Universumskekse bekommen mit Exoplaneten, schwarzen Löchern, Sternen natürlich, der Klassiker.
Sie waren hervorragend, die Kekse von Eva und Theresa, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm, vielen Dank für die Kekse. So, ich habe auch eine Flasche Wodka bekommen, die habe ich noch nicht ausgetrunken, also die hält noch ein bisschen.
Ja, das ist einfach immer nett, dass ihr da seid und Hallo sagt. Das ist einfach wirklich immer nett. Tut das bitte weiterhin. Ja.
Bis zum nächsten Hallo wird es auch ein bisschen dauern. Das nächste Mal wird es uns zu sehen geben am 18. März 2025 in Siegen und am 19. März 2025 in Bonn. Aber man kann für beide Veranstaltungen jetzt schon Karten kaufen. Wenn ihr das denn tun wollt, dann können wir das machen. Vielleicht gibt es am 17. März noch was in Düsseldorf, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stattfindet oder nicht, aber auf jeden Fall wird man uns im März noch sehen können. Und jetzt mache ich gleich nochmal Eigenwerbung, weil das heute an dem Tag gerade online gegangen ist. Die Sternengeschichten, mein anderer Podcast, Sternengeschichten Live Tour 2025, hat heute gerade den vorweihnachtlichen Vorverkauf aufgenommen.
Hat deine Tour einen Namen? Also ich habe ja gehört, dass irgendwie so bei Superstars, der du ja bist, dass man da, dass da die Tour dann einen Namen hat.
Sternengeschichten, die Geheimnisse des Universums.
Ja, ist auch ein bisschen flach, oder?
Das Universum ist flach, das wissen wir noch nicht. Das ist eines der vielen Geheimnisse, ob wir wissen noch nicht, ob das Universum flach ist oder nicht.
Es ist mit ziemlicher Sicherheit flach, ja, oder zumindest nah. Es ist sehr nah an flach. Und bitte schreibt uns jetzt nicht E-Mails und fragt uns jetzt bitte nicht, was das bedeutet.
Ja doch, könnt ihr gerne fragen, das kann man gerne in den Fragen beantworten. Nein, es geht um die Krümmung, die Form des Universums, haben wir sicher schon mal drüber gesprochen. Aber ja, der Titel ist auch der Untertitel von dem Sternengeschichten-Hörbuch, das im März erscheint. Und wir haben gedacht, Tour und Hörbuch.
Wie wäre es mit, das Universum ist kein Luftballon?
Das heißt jetzt so, wie es heißt, und ihr könnt euch ab jetzt, also beziehungsweise ab jetzt, jetzt ist der 9. Dezember, wenn ihr es hört, ist schon ein bisschen später, aber ab 9. Dezember sind die Tickets frei verkäuflich, und zwar für Frankfurt, da fängt es an am 16. Februar, und dann gibt es quasi so monatlich was, 23. März in Bremen, 26. Mai in Eschweiler, 4. Juni in München, 28. September in Leverkusen und dann so ein Dezember Block mit Essen, Dortmund, Düsseldorf, Berlin am 10., 11., 13. und 14. Das werden die Shows für 25 sein. Und ich weiß, da fehlen viele Orte in Deutschland, da fehlen sämtliche Orte in Österreich und der Schweiz. Das heißt, das wird sich ändern, wenn diese Tour 2025 gut läuft, wenn sich herausstellt, dass da ausreichend viel Interesse da ist an dem, was ich mache, dann wird es das Ganze 2026 umfangreicher und an anderen Orten auch noch geben. Ja, soweit zu unseren diversesten vergangenen und zukünftigen Reisen, und jetzt zurück zur Astronomie, Ruth.
Zurück zum Podcast. Wir machen ja hier einen Podcast, oder? Genau. Also, meine Lieben, Weihnachten. Es ist Weihnachten und ich habe dir, Florian, und euch versprochen, ein weihnachtliches Thema mir zu suchen. Habe ich natürlich nicht. Nein, ich habe mir gedacht, es ist so weihnachtlich trimmen, ist eh immer doof. Ja, ich meine, Sterne sind sowieso immer weihnachtlich, es ist eh wurscht, aber mach mal einen weihnachtlichen Musiktipp stattdessen.
Ja, Stille Nacht, Heilige Nacht. O Tannenbaum.
Aber jetzt nicht nur weihnachtlich, sondern schon auch mit Space-Hintergrund. Also weihnachtliche Space.
Christmas in Space. Gibt es jetzt die heißt so, oder?
Gibt es ganz bestimmt. Not sure, aber mein erster Tipp wäre Weihnachtslieder von einem fantastischen Astronauten auf der ISS, auf der Raumstation selber aufgenommen. Er spielt auch selber Gitarre und ist ein cooler Typ. Chris Hadfield.
Ja, das stimmt. Der kann Musik
Chris
machen.
Hadfield, der kann Musik machen, der kann auch halbwegs singen, kann Gitarre spielen und ist kanadischer Astronaut. Ich glaube, mittlerweile ist er jetzt schon im Ruhestand, oder? Oder ist er noch aktiv? Vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste.
Also er wird vielleicht noch was zu tun haben in der NASA oder in der kanadischen Weltraumagentur, aber wird nicht mehr ins
Weltall fliegen. Ja, bestimmt. Genau, da, so habe ich es gemeint. Als Astronautenruhestand, das hat's nicht mehr. Ja, war ein paar Mal auf der ISS und hat dort das wunderbare David Bowie Space Oddity, ihr wisst, Ground Control to Major Tom, aufgenommen. Das ist jetzt aber kein Weihnachtslied.
Wollte ich gerade sagen.
Aber er macht das richtig gut. Ich finde das aber trotzdem irgendwie, ein Astronaut schwebt auf der Raumstation, singt Space Oddity, ist irgendwie noch was Besonderes. Wie auch immer, er hat nicht nur das, sondern tatsächlich auch Weihnachtslieder auf der ISS aufgenommen.
Cool.
Und sie sind Weihnachtslieder, ja, aber es ist schon auch nice. Also kann man sich schon mal anhören.
Ja, übrigens, ich habe gerade, während du das erzählt hast, geschaut, weil ich wissen wollte, wie das jetzt mit Weihnachtsliedern in Weihnachten im Weltall ist. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, der heißt Christmas on the International Space Station. Und da stehen lustige Sachen drin. Weißt du, was die Astronautinnen und Astronauten am 24. Dezember 2013 gemacht haben?
Nein, Weihnachtslieder gesungen.
Sie haben einen Weihnachts-Weltraumspaziergang gemacht, um was ganz, ganz Weihnachtliches zu machen, nämlich eine neue Ammoniakpumpe fürs Kühlungssystem der Station zu installieren.
Nicht um einen Weihnachtsbaum auf der Raumstation festzumachen. Könnte man ja auch, weil würde irgendwie nicht schaden, oder?
Nein, so. Die Kühlung war hin und sie haben eine neue Ammoniakpumpe installieren müssen.
Romantisch, that's a Space Christmas genau. For you right there.
Vielleicht haben sie ja Weihnachtsmusik gehört dabei, man weiß es nicht.
Ist gut möglich durch die Com-Ding, ja. Aber das ist auch natürlich jetzt nicht der einzige Spaceman, sage ich jetzt mal. Es sind leider nur Men, die ich heute für euch habe. Aber Chris Hadfield ist nicht der einzige Spaceman, der sich Weihnachtsliedern gewidmet hat. Da ist noch ein anderer, ein arguably noch großartigerer Spaceman, nämlich Captain Kirk.
Ja, stimmt, der war auch wirklich mal sowas in sowas Ähnlichem wie dem Weltraum.
Ja, jetzt erst recently war er mit Blue Origin, ne?
Ja, war er kurz, wie hoch, 80 Kilometer?
Ich glaube, es müssen 83 sein, damit man sagen kann, man war im Weltraum oder irgendwie so. Aber er ist einfach so ein cooler Typ. Shatner Claus.
Ja.
Ja, geht auf YouTube und sucht nach Shatner Claus. Also Captain Kirk, ich nenne ihn jetzt einfach mal Captain Kirk, weil er ist wahrscheinlich eh gewohnt, dass ihn Leute auf der Straße ansprechen. Hey, Captain Kirk. William Shatner ist ja nicht jetzt ein Unbekannter, was die musikalische Welt angeht. Ja,
das könnte man so oder so sehen.
Ja, er hat auf jeden Fall schon andere ganz großartige Musiken da in die Welt hinausgehaut. Ich meine, sein Cover von Common People.
Ja,
schon
ja das ist gut,
großartig.
Das ist gut, ja.
Das ist richtig großartig. Und, naja, Captain Kirk ist halt jemand, der nicht aufhören kann, wenn es am schönsten war, sondern muss weitermachen. Und dabei ist dann wahrscheinlich Shatner Claus, das Weihnachtsalbum, herausgekommen.
Ich habe es ja auch schon gehört. Es ist, man sagt am besten nicht, wie es ist. Also es ist auf jeden Fall einzigartig.
Ich finde, der Typ ist eine, wie soll man sagen, eine Masterclass im How not to give a fuck, ja. Der ist echt, okay, aber auf der positivsten möglichen Art und Weise, ja. Das kann man ja auch immer leicht falsch verstehen, so, I don't care, ne. Aber er ist irgendwie so, es interessiert ihn einfach nicht, was andere davon halten. Er macht einfach das, worauf er Bock hat. Und er kann sich's halt auch leisten. Den Luxus muss man halt auch haben. Aber man merkt einfach, er sagt einfach immer Ja zu irgendwelchen abstrusen Projekten und hat Spaß dabei. Und das ist wunderbar.
Ja, aber tatsächlich, also auf dieser Platte, Shatner Claus, seine Weihnachtslieder, also das Stille Nacht, Heilige Nacht, das Silent Night kann ich sehr empfehlen, das fetzt richtig.
Mhm. Das ist mit Iggy Pop, oder?
Ich glaube, ja. Also das fetzt und was tatsächlich auch sehr dramatisch ist, ist Little Drummer Boy. Das, ja. Das kann man, ich meine, man kann es nicht beschreiben, man kann es nur hören und mit offenem Mund davor stehen.
Also er singt schon selber und das kann man mögen, muss man mögen, glaube ich, um sich das anzuhören. Aber er ist halt auch gescheit genug, um zu wissen, dass er jetzt nicht irgendwie das stimmliche Talent ist. Er lädt sich dann halt auch immer Leute ein,
ja,
die da dann halt mitsingen.
Ja klar, wenn Captain Kirk dich fragt, dann singst du mit Captain Kirk. Also da sagt man nicht nein.
Allerdings, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich drauf sagen soll. Leider wird das mir nicht passieren, weil ich da jetzt auch nicht irgendwie so das Talent habe, aber ja. Und nächster Captain.
Ja.
Captain Picard. Nein, Captain Picard hat nicht sein eigenes Christmas-Album aufgenommen. Leider wahrscheinlich, weil ich kann mir vorstellen, dass der schon halbwegs singen kann. Ich meine, der hat eine gute Stimme. Patrick Stewart ist ja quasi ein vollkommen klassisch gut ausgebildeter Schauspieler und kann wahrscheinlich auch ganz gut singen. Aber die Musik, die ich meine, ist natürlich von Fans zusammengesampeltes. Und wenn ihr schon jetzt ein paar Mal in einem Einkaufszentrum wart, wo euch irgendwie Mariah Carey, All I Want for Christmas um die Ohren geflogen ist und ihr nur mehr Leute umbringen wollt, dann geht auf YouTube und hört euch Captain Picard's All I Want for Christmas is Q
an. Ja, das ist ein sehr schönes Lied.
Und dann Make It So gibt's natürlich auch. Make it snow, make it so, make it so.
Was es tatsächlich gibt, ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt aktuell erhältlich ist, es ist von 1991. Es gibt tatsächlich eine Lesung von Patrick Stewart, wie er Charles Dickens Christmas Carol, eine Weihnachtsgeschichte, liest.
Ah,
das
okay. Das
stimmt sich auch ganz gut vor, weil so dramatisch vorlesen kann der Mann sicherlich auch. Man ist ja auch irgendwie Shakespeare-Schauspieler und so weiter, also kann er vermutlich.
Ja, also eine gute Stimme hat er auf jeden Fall. Macht wahrscheinlich auch einen Podcast, oder? Glaubst du nicht, dass...
Keine Ahnung, ich glaube, der ist ihm wurscht.
Na, aber das ist ja auch so jemand, der einfach irgendwie gern andere Sachen, gern neue Sachen macht, gern alles Mögliche macht. Ich meine, ist eh klar, ne? Wenn man Ja zu Star Trek sagt, dann kann man eigentlich kein langweiliger Mensch sein, oder? Das. Aber ja, so viel zu meinen weihnachtlichen Musiktipps.
Ja, na gut, später in dieser Folge wird es auch noch ein bisschen weihnachtlich und dazwischen wird es hoffentlich wissenschaftlich weihnachtlich oder zumindest wissenschaftlich.
Also es wird zumindest wissenschaftlich. Ich habe mir noch gedacht, bevor wir mit der Hauptgeschichte losstarten, noch zu, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger erfreulichen Nachrichten aus der Space-Welt. Es gab da auch wieder mal eine kleine Diskussion darüber in unserer wunderbaren Telegram-Gruppe.
Okay.
Und das Thema ist A New Day, A New Billionaire.
Ach, der neue Chef der NASA.
Ist das jetzt schon fix?
Glaub schon, ja, fix ist nix.
Das wusste ich nicht. Vorgeschlagen ist er worden, aber ist er denn?
Weil die Kandidaten müssen dann ja alle immer irgendwie noch vom Kongress, vom Senat, vom, weiß ich nicht, irgendwem bestätigt werden und so.
Ja, also es geht um Donald Trumps zukünftige, leider wahrscheinlich unvermeidbare Präsidentschaft. Und die Menschen, die er sie um sich herum schart in Positions of Power in seiner zukünftigen Administration. Und natürlich, da er jetzt noch nicht einmal Präsident ist, noch nicht mal angelobt oder wie sagt man da ist, worden, ist es ja, natürlich noch nicht
ist man da, glaub ich.
Vereidigt, ja, wie auch immer. Ist es natürlich noch nicht fix im Sinne von, die Leute sind noch nicht angestellt, aber gut, er hat schon einiges an interessanten Menschen da irgendwie nominiert und ich meine, eh klar, Elon Musk darf natürlich nicht fehlen in der illustren Runde.
Ist der nicht NASA-Chef, wundert mich.
Er hat ja seine eigene quasi NASA, die aus seiner Sicht vermutlich auch irgendwie größer, erfolgreicher, besser und alles ist als NASA. Also wieso sollte er als SpaceX-Chef, als SpaceX-Gründer, als Oberchecker, Megamann, da jetzt irgendwie diesen Rückschritt machen und sich der NASA widmen? Ist doch lächerlich. Dafür hat man doch die Amateurastronauten.
Ja, was ist das Amateurastronaut? Was soll das sein?
Leute, das sind zwei Wörter, die nicht in einem Satz miteinander vorkommen sollen. Ja,
so wie Hobbyzahnarzt.
Genau, richtig, so ist es. Ja. Ich meine, Amateurastronom ist ja schon schlimm genug. No offense. Also, nein, wirklich, sorry, Amateurastronaut. Ah, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das sind Leute, die sind begeistert für das Thema offensichtlich. Es geht um Jared Isaacman übrigens, ein Multimilliardär, durch irgend so wieder mal so eine Zahlungsdienstleistungsfirma reich geworden und hat sich natürlich den lang gehegten Wunsch, selbst in den Weltraum zu fliegen, dann erfüllt.
Er ist übrigens auch Gründer eines Luftfahrtunternehmens für militärische Dienstleistungen.
Ah ja, Zahlungsdienstleistungen und militärische Dienstleistungen, das ist die Winning-Kombi. So jemanden möchte man an der Spitze eines wissenschaftlichen, einer öffentlichen Agentur, ja. Also, und die Sache ist die, Leute haben irgendwie gedacht, na, vielleicht ist gar nicht so schlecht, weil ich meine, der hat die Begeisterung, der hat die Kohle, ja. Da könnte er ja dann zumindest, wenn der wirklich NASA-Chef wird, wird dann ja zumindest irgendwie die Kohle stimmen.
Naja, da gibt das ein kleines Geld nicht aus da für die NASA.
When has that ever happened? Also wirklich.
In Jena. Ernst Abbe hat damals quasi aus eigenen Kosten die Sternwarte renoviert. Aber andere Geschichte, anderes Thema. Aber kommt heutzutage nicht mehr vor, ja.
Und der war auch kein Amateurastronaut, oder?
Nein, nein. Der war einfach nur ein reicher Mann, der viel für die Gemeinschaft getan hat. Aber egal, anderes Thema. Reden wir
es ist wirklich, also das Ding, der Begriff, der bei all diesen Überlegungen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen sollte, ist Conflict of Interest, oder? Diese Leute haben nicht nur Geld, das sie hergeben wollen oder wollen ihr Geld eigentlich nicht hergeben, sondern das sind Leute, die auf gewisse Art und Weise zu Geld gekommen sind, die im Gegensatz zu dem stehen, was sie in diesen Agenturen, in diesen öffentlichen Agenturen tun sollen, oder? Es wird nicht Elon Musk, der ein Raumfahrtunternehmen betreibt und eine Agentur für Effizienz leiten soll, wird da jetzt nicht, wie soll ich sagen, ja, das Geld in die Richtung leiten, die für uns alle die beste ist, sondern natürlich in die Richtung, die für ihn und seine eigenen Interessen und seine eigenen Firmen die besten sind, ja. Und das ist, da gibt's ja irgendwie tausende Beispiele, ne, diese Revolving Door nennt man das, wo Leute, die in irgendeiner Industrie arbeiten, nachher in einer Regierungsposition sind und dann nicht nur mit dem Wissen, das sie da gesammelt haben, in ihre Position zurückkehren, sondern auch während sie in der Regierung oder in ihrer Funktion dort waren, Dinge in die Wege geleitet haben, die ihnen dann danach wieder von Nutzen sein können, ja, wie zum Beispiel der ganze Finanzsektor und so weiter, ja, also da, ich meine, gut, das wäre ein eigener Podcast, ja, aber.
Wir müssen hier schon, sonst kommen die Leute wieder und schimpfen, weil wir so viel über Elon Musk und Co. schimpfen.
Also, be my guest, ja. Über Elon Musk schimpfen. Ja, mittlerweile hat sich's ja vielleicht herumgesprochen, dass der Typ nicht nur einen an der Waffel hat, sondern hochgemein gefährlich für uns alle ist, okay? Also wenn ihr immer noch Elon Musk-Fans seid mittlerweile, lasst euch das einfach bitte nochmal ordentlich durch den Kopf gehen, was da gerade passiert, ja?
Ihr könnt gern Fans von SpaceX und deren Arbeit sein, weil die haben ja wirklich beeindruckende Dinge gemacht in letzter Zeit, aber vermutlich haben sie an Elon Musks komischen Ideen vorbeiarbeiten müssen, damit es funktioniert.
Zumindest zum Schluss, ne? Ja. Also in den letzten Jahren. So viel zu dem Thema. Ja. Aber ich wollte es nur einfach irgendwie dann doch nicht unkommentiert lassen, weil all die Kohle, die diese Leute haben, werden in ihrer öffentlichen Position nicht der Öffentlichkeit zugutekommen. Das kann ich euch versprechen, ja. Damit haben wir das Unangenehme hinter uns gelassen.
Okay.
Und setzen uns in unsere Rakete und fliegen hinaus in den Weltraum und schauen uns einfach wieder mal die Sterne und Galaxien und so weiter an, oder?
Ja, gerne. Was gibt's zu sehen?
Ich habe mir ein Thema ausgesucht für diese wunderschöne Weihnachtsfolge, das du dir in deiner letzten Sternengeschichten ausgesucht hast.
Nicht die letzte, sondern irgendwie schon vorletzte Folge, aber...
Oh, es war eine, die ich mal wieder mal gehört habe.
Weil ich dir das gegeben habe und gesagt habe, da hör dir das an, das ist ein Thema, das dich interessieren könnte.
Stimmt. Von selber wäre ich natürlich nicht auf die Idee gekommen. Aber es war ein richtig, richtig gutes Thema. Ja. Da hast du dir ein wirklich gutes Thema ausgesucht. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich habe von dem Objekt, über das du da gesprochen hast, tatsächlich davor noch nichts mitbekommen gehabt. Es ist ein hochspannendes Objekt und du hast das auch irgendwie, finde ich, ganz gut zusammengefasst.
Also um was geht es? Wir haben jetzt schon ganz lange geredet, aber wir wissen noch nicht, worum es geht.
Es geht um das Objekt Ursa Major 3, beziehungsweise es geht um das Objekt Unions 1. Das Objekt hat zwei Namen, weil wir noch nicht wissen, was es eigentlich ist.
Okay, ich wollte gerade fragen, was ist es denn?
Je nachdem, was es ist, was sich herausstellen wird, dass es ist, wird es dann sogar einen anderen Namen bekommen, weil die Namenskonventionen da irgendwie so sind, dass wenn es das eine Ding ist, bekommt's den Namen und wenn es das andere Ding ist, bekommt's den anderen Namen.
Okay, so ein bisschen hier konkrete Informationen reinkriegen. Also was steht zur Auswahl an Objektklassen und warum ist es dann, je nachdem was es ist, interessant, dass wir hier drüber reden?
Okay, das Paper, das dem Ganzen zugrunde liegt, heißt Ursa Major 3, Unions 1, the darkest galaxy ever discovered?
Ui.
Fragezeichen?
Darkest Galaxy.
Schon die Kinder wissen, dass auf so eine Frage die Antwort eigentlich immer Nein lautet, gell?
Das ist etwa das Gesetz der Schlagzeilen.
Ja, das ist in dem Fall, ich glaube, dass die Autoren dieses Papers das nicht ganz verstanden haben, weil sie arguen dafür, dass es das ist. Also es sollte eigentlich ein Rufzeichen sein. The Darkest Galaxy ever discovered. Die dunkelste Galaxie, die wir jemals gefunden haben. Was bedeutet das dunkle Galaxie? Es ist eine winzig kleine, kleinste, fuzzigste Zwerggalaxie, die aus einem Großteil dunkler Materie besteht und kaum Sterne hat.
Okay, das musst du jetzt alles mal quantifizieren. Was ist Fuzzi kleine Zwerggalaxie? Das ist keine SI-Einheit, soweit ich weiß.
Noch und nicht.
Und was sind kaum Noch Sterne? Nicht.
Naja, der Grund für das Fragezeichen ist, das Ding ist so klein, das ist sogar für einen kleinen Sternhaufen viel zu klein. Mhm. Also es ist nicht einmal für eine Galaxie, sondern einfach nur für einen Haufen aus Sternen zu winzig. Das Ding hat ungefähr 60 Sterne, 60 Sterne. Ja. Die insgesamt haben diese 60 Sterne 16 mal die Masse der Sonne. Also das sind noch dazu ziemlich kleine Sterne, hauptsächlich. Ja. Dieses lächerliche Häufchen an 60 Sternen hat 20 Lichtjahre Durchmesser.
Okay.
Und alles zusammen ist ungefähr so hell wie ein normaler, hellerer Stern.
So, und warum kommt man auf die Idee, dass das eine Galaxie sein soll?
Ja, das ist nämlich die Absurdität an dem ganzen Ding. Man hat dieses Ding isoliert, man hat dieses Ding beobachtet. Es ist ja nicht einmal ein isoliertes Ding. Es ist in dem Press Release über das Objekt auch ein Bild drinnen, wo man sieht, der Sternenhimmel, wo das Ding ist, und dann nur die Sterne, die zu dem Haufen dazugehören, nebeneinander. Ja? Und das sieht man mal, das ist kein abgegrenztes Ding eigentlich. Drum hat man das ja bis jetzt auch nicht gefunden. Das sind einfach nur ein paar lockerlose, verteilte Sterne. Es sieht eigentlich aus wie ein winziger, offener Sternhaufen. Also einfach nur so ein paar Sterne, die aus einer Gaswolke gemeinsam entstanden sind und dann so locker, flockig, lose nebeneinander herschweben und sich im Laufe von ein paar Millionen etc. Jahren langsam auflösen und davon driften so. Aber das Ding ist jetzt, es sieht aus wie ein offener Sternhaufen, aber es ist kein offener Sternhaufen. Es hat nicht die Eigenschaften eines offenen Sternhaufens. Die Sterne sind extrem alt. Diese Sterne sind extrem metallarm. Also die bestehen fast nur aus Wasserstoff und Helium. Die haben fast keine anderen schwereren Elemente. Das heißt, die müssen extrem früh entstanden sein, wo es noch nicht so viele schwere Elemente gab und es sich noch nicht so durchgemischt hat, das Material. Diese Sterne müssen mindestens 11 Milliarden Jahre alt sein.
Kann es nicht Sternhaufen geben, die so alt sind? Ich meine, das geht ja, oder? Oder nicht?
Und was jetzt noch dazu kommt, das Ding hat nicht nur so alte Sterne, sondern diese Sterne haben vergleichsweise hohe Eigengeschwindigkeiten. Das ist richtig weird, ja. Du hast alte Sterne, die da schon lang existieren und miteinander durch die Gegend fliegen, aber hohe, leicht unterschiedliche Eigengeschwindigkeiten haben.
Aber warum ist das seltsam? Also das musst du jetzt erstens mir und zweitens der Hörerschaft erklären, weil bei alte Sterne fliegen schnell, mein Gott, sollen's halt.
Die fliegen in unterschiedliche Richtungen.
Ja, sollen's halt.
Naja, das Ding müsste sich ja schon lang aufgelöst haben. Stell dir vor, einen Haufen Kinder und du willst mit den Kindern über die Straße gehen und die Kinder rennen aber alle in unterschiedliche Richtungen.
Okay.
Dann löst sich dieser Kinderhaufen einfach auf und die paar sind im Park, die anderen sind da drüben im Zuckergeschäft und so weiter. Ja, also die bleiben nicht beisammen, wenn sie schnelle Geschwindigkeiten haben. Das geht sich nicht aus. Ja? Dieser Sternhaufen dürfte eigentlich nicht existieren.
Okay, das hört man oft. Astronomie entdeckt was nicht existieren dürfte, aber dann ist es trotzdem da.
Ja, es kann jetzt natürlich sein, okay, wenn das Ding wirklich ein Sternhaufen ist. Das ist ja die Frage, ne? Ist das einfach nur ein Sternhaufen oder ist das wirklich schon eine Galaxie? Wenn das Ding wirklich nur ein Sternhaufen wäre, könnte es natürlich sein, dass das Ding irgendwie gerade kurz davor ist, auseinandergerissen zu werden. Das heißt, wir beobachten diesen Haufen, diesen Kinderhaufen in dem Moment, bevor sich die Kinder alle quasi in unterschiedliche Richtungen auseinander bewegen. Da ist irgendwas passiert, ja, dass die Sterne durcheinander durchgerührt hat, ja, und ihre Geschwindigkeiten erhöht hat. Und dann jetzt ist dieser Sternhaufen quasi gerade dabei, sich aufzulösen und auseinanderzufliegen. Und wir haben ihn gerade entdeckt, wir haben ihn gerade beobachtet, kurz bevor das passiert ist.
Vielleicht hat er sich erschreckt, weil wir ihn beobachtet haben.
Genau.
Dann sind sie alle, fliegen sie alle weg.
Puh. Und genau das ist das, was in diesem Paper auch untersucht worden ist. Also es geht in diesem Paper genau darum. Ne? Es geht nicht nur darum, oh, wir haben da ein lustiges Ding gefunden, sondern sie haben auch die Entwicklung dieser Sterne simuliert und nachverfolgt. Jetzt ist es so, okay, wir haben schon besprochen, wie groß es ist. Winzig, ja? 60 Sterne, 20 Lichtjahre Durchmesser, nix. Ja? Das Besondere an dem Ding ist auch, wo es ist. Das ist nämlich in der Milchstraße drinnen, okay, in Wirklichkeit. Okay. Und jetzt denken wir sich schon so, Moment mal, was soll denn das? Weil Zwerggalaxie, andere Galaxie, Galaxien sind doch normalerweise außerhalb der Milchstraße.
Ja.
Oder? Und nicht in der Milchstraße drinnen. Also das ist schon einmal sehr komisch. Ja? Und das ist das, was ich am Anfang damit gemeint habe, von wegen die Unterscheidung, ne? Wo du auch deiner Sternengeschichten-Episode besprochen hast. Ist es das eine oder ist es das andere? Die sind schwer zu unterscheiden. Eigentlich nicht, ja. Also eigentlich ist es normalerweise schon ziemlich klar, ob ein Ding eine Galaxie oder ein Sternhaufen ist. Ja? Von den Eigenschaften, die das Ding hat. Sternhaufen haben andere Eigenschaften als Galaxien. Sterne in Galaxien haben viel höhere Geschwindigkeiten, weil mehr Masse da ist, ja, zum Beispiel. Oder einfach nur, wo sie sind. Eine Galaxie ist nicht in einer anderen Galaxie drin normalerweise. Und ein Sternhaufen aber schon, ja. Also ein Kugelsternhaufen ist in der Milchstraße oder die anderen Galaxien haben die auch, ja. Die Sternhaufen sind Teil einer Galaxie und eine Zwerggalaxie ist normalerweise nicht Teil einer anderen Galaxie. Das Ding ist wirklich seltsam. Es hat teilweise eben die Eigenschaften eines Sternhaufens, aber es kann eigentlich nicht sein, dass es ein Sternhaufen ist.
Du hast gerade erzählt, es könnte ein Sternhaufen sein, der aus irgendeinem Grund gerade auseinanderfliegt und wir sehen ihn gerade beim Auseinanderfliegen. Aber wenn das so wäre, dann wäre das ja eine gute Erklärung. Sagen wir, okay, Sternhaufen, der fliegt auseinander, wir wissen halt noch nicht gerade, warum der auseinanderfliegt. Aber du hast ja und die wissenschaftliche Arbeit und die Pressemitteilung haben ja von einer Galaxie gesprochen. Also was spricht jetzt dafür, dass es eine Galaxie sein soll?
Was dafür spricht, ist, dass wenn das wirklich ein Sternhaufen wäre und da jetzt nur quasi die Masse der Sterne da wäre, mhm, und die Geschwindigkeiten, die diese Sterne haben, die man ja beobachtet und gemessen hat, ja, wenn das alles wäre, was da ist, dann könnte dieses Ding maximal die letzten 400 Millionen Jahre überlebt haben.
Okay.
Das waren diese Simulationen, die in diesem Paper eben auch angestellt wurden. Man hat diesen Sternhaufen in den Halo der Milchstraße, da wo er ist, ja, hineingesetzt und geschaut, wie lang überlebt das Ding, die Anziehungskraft der Milchstraße, die Gezeitenkräfte, die da herrschen und der eigene Zusammenhalt, wie stark ist der und wie lang würde dieser kleine Sternhaufen da überleben, wenn er dort, wo er auch gerade ist, mit der Geschwindigkeit, die wir beobachten, sich da durchbewegt. Und das Ergebnis war eben nur ein paar hundert Millionen Jahre. Jetzt sind die Sterne aber, wie gesagt, mindestens von ihrer Zusammensetzung her, mindestens 11 Milliarden Jahre alt.
Okay.
Das Ding ist in der Konfiguration, in dem Zusammenhalt schon seit 11 Milliarden Jahren stabil. Also auch wenn wir es jetzt gerade im Auseinanderbrechen beobachten, ist die Frage, wieso ist es nicht schon lang auseinandergeflogen? Also das allein wäre keine befriedigende Erklärung, dass es quasi jetzt gerade auseinanderfliegt, weil es auf die Art und Weise, wie wir es beobachten, nicht hätte so lange überleben können.
Okay, ja gut, ja? Leuchtet ein, aber es fehlt immer noch eine Erklärung.
Und die Erklärung, naja, es ist, ich sag's gleich, es gibt keine wirklich befriedigende Erklärung für dieses Objekt. Es ist jetzt so, dass man eben über die Geschwindigkeiten, die Sterne haben, über die Position, in der das Ding in der Milchstraße ist, die Kräfte, die da drauf wirken und so weiter, ja, hat man sich ausgerechnet, wie viel zusätzliche Masse da sein müsste, um dieses Ding für 11 Milliarden Jahre mindestens zu stabilisieren.
Okay.
Okay. Man kann sich eben aus den Geschwindigkeiten, na, wie viele Pädagoginnen brauchst du, um den Kinderhaufen zusammenzuhalten? Kommt drauf an, wie streng die sind, aber das ist schwierig. Schwierig, du hast nur 60 Sterne und sie haben jetzt, glaube ich, nicht von all den 60 Sternen auch tatsächlich gute Geschwindigkeiten messen können, weil je schwächer der Stern leuchtet, desto schwieriger ist die Eigengeschwindigkeit auch zu messen. Aber ja, wie auch immer. Man hat nur ganz wenige Sterne und von den Geschwindigkeiten, die diese Sterne haben, eben auf den Anteil an dunkler Materie, die das Ding zusammenhält, geschlossen, kommt man drauf. Das Ding könnte einen Faktor von ein paar tausendmal mehr dunkle als sichtbare Materie haben, ja.
Okay, das heißt, wir haben entweder einen Kugelsternhaufen, ganz normal, der gerade auseinanderfliegt und wir wissen nicht, warum er jetzt gerade auseinanderfliegt, oder wir haben ein Ding mit einer Handvoll Sternen und tausendmal mehr dunkler Materie, weil sonst könnte das Zeug nicht so lange zusammenhalten, wie es zusammengehalten ist. Aber wenn das so ist, dann muss man sich ja auch fragen, warum ist das so? Also warum sind da so wenig Sterne und so viel dunkle Materie? Weil das ist ja nicht üblich.
Nein, das ist nicht üblich. Also es ist üblich, dass Zwerggalaxien mehr dunkle Materie haben. Das ist üblich und das ist auch physikalisch erklärbar und sinnvoll, sinnhaft. Okay, du hast bei einer normalen Galaxie, glauben wir, dass es irgendwie ein Faktor von 5 bis 10 ist. Also 5 bis 10 Mal, oder glauben wir, haben wir gemessen, dass es ein Faktor, jetzt die alternativen Erklärungen für etwas anderes als dunkle Materie mal abgesehen, ja, haben wir gemessen ein Faktor 5 bis 10 mehr an unsichtbarer Materie, dunkler Materie als sichtbarer.
Okay.
Bei Zwerggalaxien, es wird dann immer schwieriger, ja, weil du hast weniger Sterne, du hast weniger genaue Daten und dadurch wird das auch natürlich alles ungenauer. Aber es ist so ein Faktor von 100 möglich. Mhm. Und das ist auch erklärbar, weil was passiert in einer kleinen Galaxie? Jede Menge Gas, jede Menge Wasserstoff am Anfang, der kollabiert durch seine eigene Schwerkraft, in sich zusammenfällt, Sterne fangen an sich zu bilden, sehr große Riesensterne, die dann auch bald als Supernovae explodieren. Okay, das ist quasi so der Anfang. Du hast am Anfang einen riesigen Burst an Sternentstehung und die schwersten, die massereichsten dieser Sterne explodieren bald als Supernova. Und die Explosionen, diese Supernova-Explosionen, die fegen quasi das restliche Gas da irgendwie hinaus. Und wenn du jetzt eine kleine Galaxie hast, dann kann diese Galaxie quasi das Gas nicht halten, nicht festhalten. Man kann sich vorstellen, die Grube der eigenen Schwerkraft einer kleinen Galaxie ist flach. Und da kann das Gas, das Material leicht raus und durch diese kulminierten Supernova-Explosionen am Anfang wird das ganze restliche Gas, aus dem noch mehr Sterne entstehen könnten, rausgefegt und die Galaxie wird entleert und es können sich keine neuen Sterne mehr bilden. Und du hast einfach nur die Sterne, die quasi im ersten Burst ganz am Anfang entstanden sind.
Okay, und die großen Galaxien, die können ihre Masse leichter halten, drum so gibt es da länger und mehr Sterne. Okay, gut, das verstehe ich.
Genau, und die können auch frisches Gas auch wieder anziehen. Dadurch, dass einfach mehr Masse da ist, kommt auch mehr Masse zusammen. Es ist wieder wie beim Geld. Je mehr Masse da ist, desto mehr zusätzliche Masse kann man halten und kann man anziehen und so weiter. Und dann geht diese Sternentstehung lang weiter. Eine große Galaxie hat viele Sterne unterschiedlicher Herkunft, viele Sterne unterschiedlicher Zusammensetzung, Masse, junge Sterne, alte Sterne und so weiter. Ja. Diese Zwerggalaxien, die vor allem die ganz kleinen, die bestehen hauptsächlich dann aus einer Population, ja, also quasi aus einer Generation an Sternen. Und die kleinen, die quasi so lang leben, das sind die, die noch übrig sind. Die großen sind schon in Supernova explodiert. Das heißt, es ist jetzt von der Physik her nicht ungewöhnlich oder nicht unerwartet, dass Zwerggalaxien weniger Sterne enthalten und mehr dunkle Materie. Wenn quasi am Anfang das Verhältnis zwischen Gas und dunkler Materie mehr oder weniger gleich war, ja, dann hast du bei einer Zwerggalaxie weniger Sterne, die entstehen können, weil das Gas rausgeschleudert wird, rausgefegt wird durch den Druck dieser Explosionen.
Ja, verstehe ich.
Aber ein Faktor von irgendwie 5000, das ist jetzt schon viel, ja, das ist ungewöhnlich. Also das ist jetzt dann auch nicht mehr so leicht mit Modellen der Sternentstehung zu erklären. Wenn das Ding jetzt so eine Galaxie wäre mit viel dunkler Materie, wäre das auch sehr ungewöhnlich. Noch dazu, so wenig Sterne, 60 Stück. Ich meine, das ist ja nicht einmal eine Sterngeneration besteht aus Tausenden, ja, Sternen. Also es ist nicht nur für eine Galaxie ungewöhnlich, es ist auch für einen Sternhaufen ungewöhnlich. Es ist alles an diesem Ding ist ungewöhnlich, ja. Es ist irgendwie, auch wenn da nur in einem Burst jetzt die Sterne entstanden sind, warum sind da nur so wenig Sterne entstanden? Was sind die anderen? Vielleicht sind die anderen tatsächlich schon weggeflogen, aber warum sind dann die übrig geblieben, die übrig geblieben sind?
Ja, warum denn?
So lange Zeit.
Das heißt, der Fragen beantworten.
Man könnte einfach sagen, well, crazy shit happens, ja. Also, wenn das Ding wirklich jetzt eine Galaxie ist, sie ist nah an, oder eigentlich in der Milchstraße, im Halo der Milchstraße drinnen. Es kann sein, dass ja da schon viele Sterne durch die Gezeitenkräfte der Milchstraße ja quasi entrissen worden sind. Die müsste man allerdings dann auch sehen können, ne? Also, das ist irgendwie noch eine offene Frage, die noch beantwortet gehört, findet man da eine Art Sternstrom um dieses Objekt oder dass dieses Objekt hinter sich herzieht, weil wenn dem so ist, wenn da viele Sterne sind, die das Ding quasi schon zurückgelassen hat, dann hinter sich, dann könnte man das irgendwie leichter erklären, dann sind halt nicht so wenig Sterne entstanden, sondern dann sind die halt alle schon weg und vielleicht ist jetzt nur der harte Kern irgendwie übrig geblieben. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein crazy Objekt, egal in welche Richtung, ja. Es ist einfach richtig, richtig schräg. Und das Ding ist aber, das könnte jetzt natürlich sein, dass es von denen mehr gibt, oder? Weil ich meine, schau dir das Ding an, diese paar kleinen Punkterl, die da zusammengehören, die musst du erstmal irgendwie rausfiltern. Das hat nicht zufällig so lang gedauert, bis wir dieses Ding entdeckt haben, weil die sind extrem schwer zu finden. Wie findest du solche Sterne, die quasi zusammengehören? Na, du musst halt ganz genau beobachten und ganz präzise und ganz exakt beobachten. Ja, die haben eine Geschwindigkeitsdispersion, also die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von den Sternen sind ein paar Kilometer pro Sekunde, also ein paar wenige Kilometer pro Sekunde, also so Schrittgeschwindigkeit quasi, ja, ein bisschen schnellere Schrittgeschwindigkeit, aber das sind super, super winzige kleine Unterschiede und so genau musst du erstmal messen können und du musst quasi den Himmel absuchen nach solchen Objekten, aber was urspannend wäre, wenn es mehr von dieser Art von Objekt gibt, das hätte natürlich eine viel größere Relevanz für unser Verständnis des Universums.
Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Was hätte es denn jetzt konkret für Auswirkungen, wenn sich herausstellt, dass es eine extrem dunkle Galaxie ist? Was hätten das für Auswirkungen?
Wenn es wirklich eine extrem dunkle Galaxie ist. Und ich habe mir im ersten Moment, also wie ich das dann eben da bei dir gehört habe, habe ich mir im ersten Moment immer gedacht, Bullshit. Was haben sie denn da wieder zusammen beobachtet? So ein Schwachsinn, ja. Und dann habe ich mir das irgendwie nochmal genauer angeschaut und ich habe mir die Daten auch irgendwie in dem Paper nochmal genauer angeschaut und das ist schon ziemlich robust, was die da gemacht haben und was die da gemessen haben. Und es ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das wirklich der Fall ist. Ja? Das Einzige ist, dass du halt so wenig Sterne hast und dadurch diese Geschwindigkeitsverteilung, wovon du ja auf die Masse schließt, ja, dass man die nicht so genau oder mit einer großen Unsicherheit nur kennt, intrinsisch, weil das Ding halt einfach so wenig Sterne hat und man das nicht genauer messen kann. Je mehr einzelne Datenpunkte du hast, desto genauer kannst du den Unterschied in den Geschwindigkeiten messen und das geht halt nicht, wenn du wirklich nur 60 Sterne hast. Ja? Das ist irgendwie noch das Einzige. Aber es ist wirklich nicht so unwahrscheinlich, dass dieses Ding eine extrem kleine, extrem dunkle Galaxie ist und vor allem, dass es davon da draußen wesentlich mehr gibt. Wenn dem so wäre, dann wäre das, wie soll ich sagen, ein zusätzlicher, später Erfolg unseres kosmologischen Modells, des Lambda-CDM-Modells, des kosmologischen Modells, von dem wir ja glauben, dass es das Universum am besten erklärt. Wieso sage ich heute glauben die ganze Zeit?
Weiß ich nicht, weil du in Weihnachtsstimmung bist.
Das Modell, das am besten zu unseren Beobachtungsdaten passt und das am besten unser Universum und die Entwicklung des Universums erklärt. Nur bis jetzt hatte das Modell ein paar Schwierigkeiten bei den ganz großen Dingen, ja, und bei den ganz kleinen Strukturen. Es kann die kleinen Strukturen, die Entwicklung der kleinen Strukturen nicht ganz so gut vorhersagen. Wir sollten viele hunderte, vielleicht sogar tausende Zwerggalaxien überall um die Milchstraße herum haben. Es gibt aber nur ein paar Dutzend in Wirklichkeit. Ja. Das ist dieses Missing Satellite Problem. Wir haben das durch diese ultradiffusen Zwerggalaxien, über die wir eh auch schon mal ein paar Mal geredet haben, die eben auch einfach wenig Sterne und viel dunkle Materie enthalten, schon ein bisschen entschärft, dieses Missing Satellite Problem, ja, dass es einfach nicht so viele Zwerggalaxien gibt, wie Lambda-CDM, unser kosmologisches Modell, vorhersagt. Ja. Aber wenn es jetzt da noch viel mehr davon gibt, die noch schwerer zu finden sind und noch weniger Sterne haben und noch mehr dunkle Materie, dann ist das quasi eine Extrapolation der Vorhersage von unserem kosmologischen Modell bis in die allerkleinsten Strukturen. Das heißt, es wäre eigentlich, wenn das so wäre, genau wie Lambda-CDM es vorhersagen würde.
Das heißt, da wird sich herausstellen, dass eins der großen offenen Probleme bei der Sache mit der dunklen Materie, die eben diese fehlenden Zwerggalaxien, dass das kein Problem ist, sondern dass es alles wunderbar passt.
Genau, also das ist auch bis zu den allerkleinsten, ja, jenseits der bisherigen Grenze, sagen wir jetzt mal, für Zwerggalaxien, also das ist keine harte Grenze, ja, aber das ist auch jenseits dem, was man überhaupt erwartet hat, auch noch passt, so in die Richtung, ja, also es wäre eine richtig schöne Vorhersage eigentlich, die dann irgendwie passt und man kann natürlich von diesen dunklen Galaxien, wenn es die gibt, wenn es da mehr davon gibt und wir da mehr davon finden und identifizieren können, kann man sich natürlich auch wunderbar anschauen, wie diese dunkle Materie da, naja, ausschaut nicht, aber wie sie, woraus sie besteht, woraus sie zusammengesetzt. Diese Objekte sind quasi ein ideales Laboratorium für das Studium der dunklen Materie. Besser geht's gar nicht. Du hast extrem großen, extrem hohen dunklen Materiegehalt und extrem konzentriert, ja, diese dunkle Materie, Halos dieser kleinen Galaxien müssen sehr dicht sein, damit das funktioniert, ja, damit die Galaxien so zusammenhalten können, weil die extrem klein sind, diese Haufen, müssen die dunkle Materie-Ansammlungen sehr dicht sein, dichter als bei großen Galaxien. Und was passiert, wenn dunkle Materie dicht beieinander gepackt ist? Sie könnte miteinander interagieren. Und das geht jetzt natürlich nur, wenn dunkle Materie auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, wenn sie nämlich ihr eigenes Antiteilchen ist. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über diese fuzzy dunkle Materie, diese dunkle Materie, die mit sich selbst interagieren und sich selbst annihilieren kann. Ja? Also wenn die einander zu nahe kommen, diese zwei dunklen Materieteilchen, weil es sein eigenes Antiteilchen ist, löschen sich die gegenseitig aus und man könnte Gammastrahlung beobachten. Das heißt, du beobachtest diese Galaxien, wo kaum Sterne da sind, mit einem Gamma-Teleskop. Kannst du schauen, ob da Gammastrahlung detektierbar ist, ob da dieses Annihilieren, dieses sich gegenseitig auslöschen stattfindet und kannst sagen, ha, da ist es oder wahrscheinlicher, da ist es nicht. Man kann wieder mal eine Art von dunkler Materie ausschließen oder sagen, so ist es nicht. Oder natürlich im noch viel besseren Fall, wenn man diese Gammastrahlung aus diesen dunklen Galaxien tatsächlich beobachten kann, kann man sagen, ha, ich meine, das wäre ein Nobelpreis immediately, glaube ich, ne? Also wenn du wirklich eine Signatur der dunklen Materie selbst messen könntest.
Definitiv. Also wenn, sobald das geklärt ist, du hast den Nobelpreis für dunkle Energie bekommen, nur fürs Nachweisen, dass das Phänomen existiert, ohne zu erklären, was es ist. Also wenn du jetzt zeigen könntest, was dunkle Materie ist, dann kriegst du definitiv einen Nobelpreis.
Und wenn ich dunkle Materie nachweisen wollen würde, also würde ich natürlich gern, aber es ist jetzt nicht mein Daily Business. Ja. Aber wenn es das wäre, ich würde genau auf diese dunklen Galaxien, das ist genau eigentlich das ideale Objekt, sagen wir mal so, wo die Wahrscheinlichkeit, diese Art von dunkler Materie zu finden über diese sich gegenseitige Auslöschung, ja, über die Gammastrahlung, die das verursacht, das ist immer noch einige große Wenns dahinter. Also wenn die dunkle Materie aus der Art von Teilchen besteht und wenn sie dicht genug ist und wenn das Annihilationssignal der Gammastrahlung stark genug ist und so weiter. Ja. Aber das wäre der ideale Ort, um nach dieser dunklen Materie zu suchen, ja.
Jetzt überlege ich gerade, wie wir noch Weihnachten reinbringen in das Thema. Du hast von Dunkelheit gesprochen, das ist jetzt nicht so unbedingt das Weihnachtliche.
Oh, ich habe noch was Helles, ich habe noch was ganz was Helles. Wir können mit diesen Mini-Galaxien vielleicht auch verstehen, wie die Chemie der allerersten Sterne im Universum überhaupt funktioniert hat. Die allerersten super, super hellen, super, super riesigen Sterne, die eben nur aus Wasserstoff und Helium bestanden haben. Warum? Was haben diese Mini-Galaxien, die jetzt da irgendwo im Halo der Milchstraße vielleicht rumflutschen, mit den ersten Sternen zu tun? Die sind so alt, die Sterne in diesen Mini-Galaxien sind so alt, dass sie quasi wirklich am Anfang, beinahe am Anfang entstanden sind. Sie sind nicht ganz metallleer, ja, also da sind schon ein paar schwere Elemente drinnen, aber es wäre quasi die zweite Generation. Es wären die Sterne, die genau aus den ersten riesenfetten Sternen, aus den Trümmern der ersten riesenfetten Sterne entstanden sind, ja. Und wenn du untersuchst, was genau die chemische Zusammensetzung und so weiter von diesen Sternen ist, dann weißt du, wie viel chemisches Material, chemisch angereichertes Material, ja, bei diesen ersten Supernovae da rausgekommen ist aus diesen Population 3, diesen allerersten Sternen, die wir bis jetzt ja noch immer nicht gefunden haben. Ja. Mhm. Das heißt, man kann mit diesen mini-winzlingst-dunklen Galaxien die allerhellsten, allerersten Sterne untersuchen.
Okay, und das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Astronomie.
Allerdings, ne? Es sind irgendwie diese Winzlingszwerge, die kaum zu sehen sind, bringen uns auf die Spur der dunklen Materie, auf die Spur der Korrektheit unseres kosmologischen Modells und auf die Spur der allerersten Sterne überhaupt im Universum. Ich meine, die Zwerge sind einfach die allercoolsten, oder?
Die Weihnachtswichtel, wolltest du sagen.
Die Weihnachtswichtel. Nein, Zwerge war schon weihnachtlich genug für mich. Also bitte.
Ja, aber schönes Thema. Also schön, nochmal wirklich die ganz, ganz ausführliche Version von der Geschichte zu hören, die ich da nur sehr kurz für den Sternegeschichten-Podcast recherchiert habe. Also ist eine spannende Geschichte gewesen und wie so oft, ja, eine Geschichte, wo wir am Ende festhalten müssen, wir müssen noch mehr arbeiten.
Allerdings.
Es bleiben noch, und jetzt aufpassen für die Überleitung, jede Menge offene Fragen.
Und ein paar dieser Fragen habt ihr uns gestellt und geschickt per E-Mail an fragen@dasuniversum.at. Ihr könnt das auch machen, so wie zum Beispiel Patrick das gemacht hat. Und Patrick interessiert auch die dunkle Materie. Und seine Frage geht's um die, eigentlich geht's um die supermassereichen schwarzen Löcher in den frühen Galaxien. Und seine Frage ist, wenn die dunkle Materie, wenn es das von erst so viel gibt, ja, mehr als gewöhnliche, und die hat jetzt da irgendwie keine Temperatur und so weiter, ja, und hat nur die gravitative Wechselwirkung, schreibt er. Wieso fällt dann diese dunkle Materie im frühen Universum nicht einfach direkt zu supermassereichen schwarzen Löchern zusammen? Warum ist da irgendwie ein Problem, oder warum kann man sich das nicht erklären, wie diese supermassereichen schwarzen Löcher am Anfang entstanden sind?
Naja, ich nehme an, das hat damit zu tun, dass dunkle Materie halt, so wie wir sie verstehen, nur sehr, sehr schwer miteinander wechselwirkt, wie du es ja vorhin gerade erklärt hast.
Genau, und sie ist eben einfach nicht so dicht wie normale Materie. Und dieses in etwas zusammenfallen und dieses zu etwas zusammenklumpen ist natürlich durch die Gravitation bedingt, ja, aber im Endstadium des wirklichen Zusammenklumpens, also wenn etwas wirklich zu einem konzentrierten Ding wie einem schwarzen Loch werden will, dann muss es irgendwie elektromagnetisch miteinander wechselwirken. Also es muss irgendwie seine Bewegungsenergie auch wieder loswerden können. Ja? Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass dunkle Materie eben keine Temperatur hat, wie Patrick schreibt, oder dass sie eben nur gravitativ wechselwirkt, hat auch damit zu tun, dass sie eben nicht so gut zu etwas Kompakten zusammenklumpen kann. Und deswegen glauben wir, dass das ist schon wieder, jetzt ist halt, Glauben hat anscheinend spannend ersetzt. Super. Wie auch immer. Also, war die Frage mehr oder weniger beantwortet?
Ich glaube schon. Ich kenne mich aus, und wenn Patrick sich nicht auskennt, dann soll einfach mal Bescheid sagen.
Okay, Patrick, sag nochmal Bescheid, wenn das irgendwie noch nicht ganz klar ist. Die dunkle Materie, die klumpt nicht so zusammen, dass sie kompakte Dinge bilden kann, zumindest nicht leicht. Monika hat auch noch eine Frage, und zwar bezieht sich Monika auf unsere Folge 102, in der es um baryonische akustische Oszillationen geht. In ihrer Frage, in Monikas Frage, geht es auch ein bisschen um die dunkle Materie. Nämlich, sagt sie, diese baryonischen akustischen Oszillationen, die betreffen doch die dunkle Materie nicht. Und die dunkle Materie müsste sich im Zentrum dieser Dichtefluktuationen befunden haben. Das stimmt. Und Monikas Frage ist jetzt, was macht die? Bleibt die dort? Und wie kommt es dazu, dass die dunkle Materie dann doch in den Galaxien ist, wo ja die Galaxien durch die baryonischen akustischen Oszillationen auf so Kugelschalen quasi ausgebreitet werden?
Ich glaube, ich habe vergessen, was baryonische akustische Oszillationen sind, obwohl ich es damals erklärt habe, also kann ich die Frage jetzt spontan, glaube ich, nicht so gut beantworten.
Baryonische akustische Oszillationen sind Schallwellen im ganz, ganz frühen, ganz, ganz heißen, dichten Gas des Universums, ja, noch lange Zeit, bevor noch irgendwas wie Galaxien, Sterne und so weiter sich gebildet haben, ja. Da waren einfach in diesem Gas durch die verschiedenen Wechselwirkungen, die da irgendwie stattfinden, Schallwellen, ja, die Verdichtungen in diesem Gas. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gas, dieses super heiße Gas plötzlich durchsichtig geworden ist, ja. Mhm. Davor war das alles so heiß wie ein Stern. Da war das ganze Universum war so heiß wie ein Stern. Also kann man nicht durchschauen. Und dann ist das Universum quasi durchsichtig geworden. Die Photonen konnten sich frei bewegen und haben aufgehört, an diesem Gas anzustupsen. Und dann haben sich diese baryonischen akustischen Oszillationen, diese Schallwellen, haben sich dann so festgefroren. Die sind dann nicht mehr größer geworden. Mhm. Und das sind Verdichtungen, ja, Schallwellen, Verdichtungen von Material. Und genau dort, wo das Material quasi verdichtet war, das Gas, haben sich dann natürlich auch mehr Strukturen gebildet. Und das ist das, was man heute noch in der Verteilung der Galaxien beobachten kann, dass es so kreisförmige, kugelschalenförmige Strukturen im Universum gibt, wo es mehr Galaxien gibt, an den Oberflächen dieser Bubbles, sagen wir mal so, ja.
Okay.
Ich glaube, das Verständnisproblem ist folgendes. Diese Kugelschalen, wo mehr Galaxien drauf sind, das sind ja nicht die Hauptstrukturen im Universum, okay? Die Hauptstrukturen im Universum sind die, wo du hast einen Galaxienhaufen, du hast in der Mitte jede Menge Masse, jede Menge dunkle Materie, jede Menge Galaxien, alles, ja, das wird nach außen hin weniger und weniger dicht und dann hast du daneben noch einen Galaxienhaufen, ja, wo es wieder in der Mitte am dichtesten ist, da wo auch die dunkle Materie ist und dann wieder nach außen weniger dicht wird und dann hast du zusätzlich zu diesen Strukturen, die dann diese großen kosmischen Filamente bilden, zusätzlich zu denen hast du dann noch diese Nebenstrukturen, ja, diese Kugelschalen, diese baryonischen akustischen Oszillationen, die da auch noch dazukommen.
Vielleicht ein schiefer Vergleich. Du hast eine Tapete mit einem Muster drauf und diese Tapete klebt auf so einer rauen Mauer. Das heißt, du hast da unter der Tapete so eine leicht raue Struktur, die aber nicht die Hauptstruktur ist, sondern das Muster auf der Tapete selbst drauf.
Genau. Und es sind halt Kreise oder ja. Kugeln eigentlich nicht. Ja, genau. Und das heißt,
du hast eine Struktur, aber die ist quasi nur so die Hintergrundstruktur, nicht das, was wirklich das Relevante ist. Das ist eine ganz andere Struktur, die über dieser Hintergrundstruktur liegt.
Genau. Das ist einfach eine Zusatzstruktur, die uns über die frühe Zeit des Universums etwas verrät. Drum ist es so spannend. Aber es ist jetzt nicht die Hauptstruktur der Galaxien und es ist eben auch nicht so, dass dann die dunkle Materie in der Mitte dieser Kugelschalen geblieben ist und die Kugelschalen mit den Galaxien außenrum sind. Nein, es sind natürlich in der Mitte, sagen wir jetzt, wenn man sich so eine Kugelschale vorstellt, in der Mitte noch mehr Galaxien, ja. Und die am Rand in dieser Kugelschale sind, das sind noch zusätzlich auch noch ein bisschen mehr als jetzt woanders. Aber das kann man nur durch statistische Methoden überhaupt feststellen, diese Häufungen, ja. Das ist jetzt nichts, was man quasi groß als Riesenstruktur irgendwie sieht oder so, ja. Mhm. Monika, weil die Beantwortung dieser Frage dich jetzt auch mehr verwirrt hat. Sag auch nochmal Bescheid. Und dann haben wir noch eine Frage. Das ist eine ganz, ganz schöne Frage von Steffen. Mhm. Der schreibt, ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass Leben im Universum in der frühen Phase des Universums möglich ist. Stimmt das? Und als Zusatz noch, wo befinden wir uns momentan auf der kosmischen Zeitskala von Urknall bis Ende des Universums?
Gut, dann fange ich mal mit dem ersten Teil an. Stimmt das? Keine Ahnung, weil wir kennen nur unser Leben und wir wissen, wo unser Leben möglich ist. Von anderen möglichen Arten des Lebens wissen wir nichts. Also keine Ahnung, wann oder wie oder wo das möglich gewesen wäre. Prinzipiell kommt es darauf an, was man frühe Phase des Universums nennt. Also es gibt sogar, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, es gibt sogar die Hypothese, eher ein bisschen wildere Hypothese, aber es gibt sie, dass es tatsächlich eine Phase gab, wo das gesamte Universum habitabel war, weil ja das Universum früher sehr, sehr heiß war und heute sehr, sehr kalt ist und logischerweise muss dazwischen irgendein Punkt gewesen sein, wo halt das Universum selbst eine lebensfreundliche Temperatur gehabt hat. Und ich meine wirklich nur Temperatur. Also wenn du halt jetzt in der Badehose aus dem Raumschiff ausgestiegen wärst, dann wärst du nicht erfroren, aber du wärst erstickt, weil immer noch keine Luft da war. Aber die Temperatur wäre halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Grad gewesen oder so. Das muss es gegeben haben, diese Phase. Und es gibt die Hypothese, dass es da schon vielleicht Sterne und Planeten gegeben hätte, hätte sich Grad irgendwie so halbwegs ausgehen können, beziehungsweise nicht mit 20 Grad, aber mit Temperaturen, die vielleicht noch so diverse andere Flüssigkeiten möglich machen, wo dann tatsächlich irgendwie auf jedem beliebigen Planeten Leben möglich gewesen wäre, weil du eben keinen Stern gebraucht hättest, der die Temperatur macht, sondern einfach das Universum warm genug war. Also insofern kann man sagen, ja, das Leben war in der allerfrühesten Phase vielleicht möglich. Es ist jetzt möglich, weil wir halt jetzt erstens die Sterne haben. Wir haben nicht nur Sterne, wir haben Sterne, die alt genug sind oder Sterne einer Generation, die alt genug ist, dass wir eben schon Sterne haben, die bei ihrer Entstehung schon mehr als nur Wasserstoff und Helium hatten, also auch schwerere Elemente, aus denen Planeten entstehen konnten, aus denen Lebewesen entstehen konnten. Also das haben wir ganz am Anfang vermutlich eher nicht gehabt, aber das haben wir jetzt und wie es weitergeht, muss man schauen. Ich meine, wir sind jetzt 14 Milliarden Jahre dabei im Universum, jetzt existiert Leben und wie die weiteren Aussichten sind, erklärt die Ruth.
Jetzt ist wieder mal schön an mich outgesourced, diese Frage. Na, ich habe mir auch bei der Frage zuerst gedacht, dass Steffen genau das meint mit diesem Leben in der ganz frühen Phase des Universums, weil das haben wir auch schon mal irgendwo kurz erwähnt zumindest. Aber dann habe ich es mir nochmal durchgelesen und ich glaube, er meint eher in der frühen Phase des Universums im Hinblick auf die lange, lange, lange Zukunft des Universums, die noch dem Universum bevorsteht, ne? Mhm. Und dass es die Möglichkeit von Leben, also mal ganz grob gesprochen, solange es Sterne gibt, ne? solange es leuchtende Planeten um sie herum aufwärmende Sterne gibt. Und die gibt's jetzt schon noch ein Stückel an Zeit. Also das ist jetzt nicht irgendwie unser dringendstes Problem, dass das Leben dann bald nicht mehr möglich sein wird. Aber natürlich auf der Lebenszeitskala, auf der kosmischen Zeitskala von Urknall bis Ende des Universums, da sind wir so unfassbar, unglaublich, ganz am Anfang, wie man es sich nur überhaupt nicht vorstellen kann. Also diese 14 Milliarden Jahre, die das Universum jetzt schon lebt, das ist nicht einmal, also das ist quasi gerade die Eizelle und die Samenzelle, die sich gerade befruchtet haben gegenseitig für eine Lebensdauer eines Menschenlebens, so ungefähr, so kurz, oder habe ich mir jetzt nicht ausgerechnet. Aber
ja, das ist noch kürzer wahrscheinlich.
Noch kürzer wahrscheinlich. Es wird noch ein paar hundert Milliarden, vielleicht eine Billion Jahre oder ein paar Billionen Jahre lang überhaupt Wasserstoff geben, freien Wasserstoff, bevor der entweder schon zu verteilt oder aufgeheizt oder was auch immer ist, als dass noch neue Sterne draußen stehen können. Also in ungefähr 1 Milliarde Jahre werden keine neuen Sterne mehr entstehen können. 1 Billion, Entschuldigung. Das ist lang, ja. Dann ist noch lang auch nicht aus, weil dann müssen ja die Sterne, die entstanden sind, noch fertig leben. Und da können natürlich auch noch fröhlich Planeten und Leben drumherum stattfinden, solange die Sterne noch leben und sich ausleuchten. Ja. Das ist eine Zeitskala, bis das Leben in der Form durch Sterne nicht mehr möglich ist, sind Dutzende von Billionen von Jahren.
Ja, und vielleicht geht's ja auch ohne Sterne. Also man weiß ja nicht, was man Science-Fiction-mäßig sich noch ausdenken kann. Es kann ja auch in der Nähe von Neutronensternen, weiße Zwerge, da kommt ja auch nicht nix weg. Da geht ja auch noch ein bisschen Strahlung, geht ja weg. Selbst von schwarzen Löchern aus der Umgebung geht ja Strahlung weg. Vielleicht kann man sich irgendwas basteln, dass die dann die Strahlung auffängt, umwandelt, oder man kann ja das Leben sich so entwickeln lassen, oder das Leben entwickelt sich von selbst so, dass es mit der Art von Energie auch klarkommt. Vielleicht findet man was anderes, vielleicht findet man eine Möglichkeit, wie wir, keine Ahnung, dunkle Energie essen können oder dunkle Materie, keine Ahnung, nur weil die Sterne weg sind, muss es nicht das Ende sein, aber nach allem, was wir wissen, geht Leben ohne Sterne nicht.
Ja, und wenn man sich irgendwie Leben anschaut, dann beginnt man natürlich immer dort, wo man am meisten drüber aussagen kann, und das ist bei dem, was man kennt.
Wenn wir es nicht kennen, kann man nichts aussagen.
Also die Analogie zu uns, na, dann kommt immer gleich die Stimme, ja, aber es muss ja nicht so sein wie wir. Das stimmt natürlich, aber da kann man dann noch weniger davon sagen.
Genau, ich wollte es nur anmerken, weil die Frage jetzt ja wirklich sich bezogen hat auf die gesamte Lebensdauer des Universums, und das, da ist viel Zeit, da ist auch viel möglich. Also da kann man durchaus auch mal sagen, dass vielleicht auch spekulative Dinge vielleicht passieren, wenn man wirklich die Billionen, Billiarden Jahre hernimmt, die das Universum dauert.
Da gibt es einen ganz lustigen Film auf YouTube, der heißt Timelapse of the Future.
Es ist schwarz, 3 Stunden.
Sie haben ja glücklicherweise eine exponentielle Zeitskala gewählt.
Ja, wenn es nur schwarz ist, ist ja wurscht. Kannst du wurscht, was du willst.
Es verdoppeln sich, ich glaube, alle 5 Sekunden verdoppelt sich die Geschwindigkeit, mit der die Zeit voranschreitet. Und so geht das 1/2 Stunde lang bis zum Ende, zum vermeintlichen Ende des Universums. Es ist sehr gut gemacht. Der Anfang, da müsst ihr drüber schauen. Der Anfang ist ein bisschen reißerisch, wo dann irgendwie was die Erde zerstört wird und Dings. Aber es ist sehr hübsch gemacht, schön zum Anschauen. Und es ist auch, glaube ich, jetzt abgesehen von den ersten paar Minuten, ist irgendwie faktisch ganz gut.
Ich bin enttäuscht. Ich habe es gerade aufgemacht, das Video, und habe gedacht, kipp gleich direkt zum Ende, damit ich weiß, wie es ausgeht. Und anscheinend ist das Ende des Universums, da kommt ein Abspann.
The End.
Ja.
Der Abspann am Ende des Universums. Wir entschuldigen uns für all die Strapazen. Ne?
Genau. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen@dasuniversum.at. Dann können wir sie auch beantworten. Und am Ende sind wir hier noch nicht, denn wir hatten jetzt schon den Abspann von Filmen, wir hatten jetzt schon Science Fiction, womit wir jetzt bei den Science Fiction Filmen sind, und nicht nur bei den Science Fiction Filmen, sondern bei den Science Fiction Weihnachtsfilmen, die wir uns in der letzten Folge vorgenommen haben, heute zu besprechen. Und jetzt brauchen wir Evi, damit es so richtig weihnachtlich wird in der letzten Folge vor Weihnachten. Hallo Evi.
Hallo.
Jetzt nach der ganzen astronomischen Arbeit ist der angenehme weihnachtliche Teil dran. Jetzt kommen die Weihnachtsfilme, die Weihnachtsstimmung und die Weihnachts-Science-Fiction, die du uns in der letzten Folge versprochen hast.
Ja, richtig. Ich hätte jetzt gleich mal einen Einstieg fast verpasst, weil ich mir noch einen Song angehört habe, den einer der Hörer geschickt hat. Und zwar ist das von Guardians of the Galaxy. I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. Habe ich schon eingegroovt.
Ist das aus einem Film? Weil den habe ich nicht gesehen.
Ja, Guardians of the Galaxy.
Die haben auch einen Weihnachtsfilm gemacht.
Nein, da gibt ein Weihnachtslied.
Okay.
Ja, ich war auch ein bisschen irritiert, aber ist ganz okay.
Ja, da bleiben wir lieber bei Shatner Claus, oder?
Ja, richtig. Classics.
Ihr habt ja beide die Schallplatte. Was ist euer Lieblingslied?
Ach, das ist schwierig.
Es ist, es ist einfach ein Gesamteindruck, der da vermittelt wird. Was kann man so nicht isolieren? Und außerdem beste Lieblings. Ich meine, was sind denn das für Kategorien? Ja. Bürgerliche Kategorien, wäre ich fast versucht zu sagen.
Ja, müssen wir schauen. Vielleicht gibt's mal das Universum Weihnachts-Live-Show, dann können wir ja die Platte mitnehmen und Kekse essen und uns das anhören und das Publikum entscheiden lassen. Ja, aber zurück zu den Filmen.
Also ich habe ganz viele Vorschläge bekommen. Da waren natürlich die Klassiker dabei, wie Stirb langsam, obwohl es jetzt nicht unbedingt mit Science-Fiction ist, glaube ich. Und dann kamen auch ein paar Serienvorschläge. Also es gibt auf Disney Plus ja alle möglichen Serien, Specials auch von Filmen. Also gerade Star Wars und so gibt es ja ganz viele Weihnachts-Specials. Dann gibt es bei Black Mirror auch eine Weihnachtsfolge, hat auch jemand empfohlen. Und dann, da bin ich fast schwach geworden, kam dann noch der Vorschlag Das Wunder in der 8. Straße. Mhm. Das ist ein Film, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Der ist auch aus den 80ern, muss ich mir gleich nochmal anschauen. Ich bin wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Da habe ich mir schon fast überlegt, ob ich den nehmen soll. Und
aber das Problem bei Das Wunder in der 8. Straße war ja, dass sich herausgestellt hat, der hat nichts mit Weihnachten zu tun, oder?
Ja, genau. Ja, dürfte ja so ein Film sein, den man sich zu Weihnachten ansieht. Auf jeden Fall kam dann von Dennis noch ein Vorschlag, den ich sehr kreativ gefunden habe, nämlich mit einem Film, den ich nicht erwartet habe. Ja, und zwar ist das Flash Gordon.
Okay.
Er hat einen Bezug nämlich zur Bibel, beziehungsweise zum Leben Jesu hergestellt, damit das einen Weihnachtsbezug Zug bekommt. Und ich fand das halt wirklich köstlich. Also Dennis, du hast mich da sehr gut unterhalten. Der Imperator Ming, das hat er überhaupt gleich gesetzt mit der Römischen Republik, weil er Rom damals ja auch eigentlich uneingeschränkte Herrschaft hatte über den Mittelmeerraum, wie Ming in dem Film. General Clitus ist natürlich dann in Bezug zu dem dann der Statthalter Quirinius. Flash Gordon wäre dann natürlich Jesus. Und da gibt es ja diese Falkenmänner.
Ich habe das nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, von was du redest.
Also den er sich ja dann anschließt. Und das wären dann natürlich die Engel. Also ich finde diese Analogien herrlich. Also danke, Dennis, ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Also wer da nähere Inspiration sucht, vielleicht kann er sich dann bei mir melden oder so. Dann kann ich euch kurz schließen mit Dennis, die sich da vielleicht austauschen wollen. Aber ja, für heute habe ich einen anderen Film dann ausgesucht.
Bevor du sagst, welcher Film es ist, Ruth, erinnerst du dich? In der letzten Folge, wenn wir dann noch kurz über die Weihnachtsfilme gesprochen haben, habe ich gesagt, ich kenne einen Weihnachtsfilm, der tatsächlich ein astreiner Science-Fiction-Film ist und wo Weihnachten, wenn nicht die Hauptrolle, aber zumindest einen handlungstragendes Element darstellt und dir ist nicht eingefallen, welcher es ist und ich habe dir gesagt, ich sag's dir nachher, ja? Aber ich habe es dir nachher nicht gesagt, habe ich auch vergessen. Also es geht jetzt um diesen Film.
Ah.
Hast du zwischendurch nachgedacht, ob dir was einfällt dazu?
Nein, natürlich nicht. Du musst mir schon, sagen, Hausübung. Ja. Dann schreibe ich es mir in mein Heft und dann gibt es auch eine Chance, dass ich es mache.
Okay, aber der Film, den wir in der letzten Folge geteasert haben, der ist jetzt der Film, den Eva uns vorstellen wird.
Ah.
Genau. Und zwar ist es Star Trek Treffen der Generationen.
Ach so.
Einige wahrscheinlich kennen, weil er doch schon auch von 1994 ist. Also ich wusste gar nicht, dass der schon so alt ist.
94, echt?
Ja. Yeah. Der Film ist ja bekannt dafür, dass er ja dieser Übergang ist ja von der Kirk-Crew, die ja in vorherigen Kinofilmen 1 bis 6 die Hauptrolle inne hatten. Es lief aber ja schon The Next Generation mit Picard und Co. seit 1987. Und mit Treffen der Generationen war das so dieser Übergang von der Kirk-Crew zum Picard. Ich glaube, den meisten ist der Inhalt wahrscheinlich eh bekannt. Also es ist da so ein Energieband, das halt durch die Milchstraße zieht und das zerstört am Anfang gleich einmal zwei Flüchtlingsschiffe. Da wird der Kirk mehr oder weniger vermisst. Ja, eine Enterprise ist da in der Nähe auf der Jungfernfahrt und er hilft da und wird dann aber eben von diesem Energieband fortgerissen und für tot erklärt. Ja, bei diesem Unfall können aber Leute gerettet werden, unter anderem der Soren, der dann aber fortan besessen darf, dass er zurückkehrt in diesen Nexus, also dieses Energieband, das heißt Nexus und das ist eigentlich so ein Ort, wo man halt Glückseligkeit erfährt, wo Zeit keine Rolle Rolle spielt und er will da eben unbedingt wieder zurück. Und 80 Jahre später findet er dann einen Weg, wie er wieder in diesen Nexus gelangen kann. Und da kommt dann Picard ins Spiel. Also der Sauron will dann einen Stern zum Explodieren bringen, damit er da dieses Energieband ablenken kann. Picard landet dann eben selber in diesem Nexus, wo er dann auf Kirk trifft, also der nicht tot ist, sondern in diesem Nexus ist. Und die machen dann gemeinsame Sachen und beschließen, dass sie wieder zurückkehren in die normale Welt und dann natürlich Sauron besiegen wollen.
Wir müssen gar nicht so lange über den Inhalt reden, weil die Leute wissen, um was es in dem Film geht. Und wir wollen aber über Weihnachten reden.
Ja, richtig. Weil nämlich als Picard im Nexus landet, aus unerfindlichen Gründen befindet er sich dann in so einer weihnachtlichen Szene, die aber sehr so an viktorianisches England ein bisschen erinnert. Und er hat da eine Familie, also sein Neffe lebt irgendwie wieder, er hat Kinder, eine Frau, also alles, was er sich irgendwie gewünscht hat.
Wann hast denn du den Film das letzte Mal gesehen, Ruth?
Keine Ahnung. Lange her.
Ich habe ihn jetzt erst vor kurzem wieder gesehen und war ein bisschen irritiert, schockiert über die Darstellung dieser Weihnachtsszene. Also ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, weil Picard in der Szene, wenn das seine Fantasie ist, wie seine ideale Familie ausschaut, das ist dann der ärgste Macho ever. Also die Frau alles im hochgeschlossenen wie Kleidchen, die Kinder alle, so eine Art Matrosenanzug, Kleidchen haben alle wie Püppchen in der Hand und so weiter. Also wirklich, ja, Familienleben 1800 irgendwas, so ungefähr dürfte das Idealbild von Picard dann sein.
1994.
Ja, das fand ich sehr befremdlich immer. Also das hat mich auch immer ein bisschen irritiert, warum der Picard dann so diese Vergangenheitsillusion da irgendwie hat, weil er geht ja dann nachher zu Kirk weiter und Kirk fand ich halt viel cooler. Der ist da in so einer coolen Blockhütte und macht gerade dann irgendwie so Frühstück für seine Freundin und dann geht er reiten und so. Das finde ich irgendwie cooler.
Ja, aber er ist halt einfach ein viel coolerer Typ als Picard.
Naja, also wenn es jetzt um progressive Wunschbilder geht, ist der Kirks Idealwelt auch nicht so toll. Ich meine, der steht draußen, hackt Holz, dann verreitet er als Korbe mit dem Pferd auf die Gegend, zwischendurch macht er sich noch irgendwie Rührei oder Omelette oder so im offenen Feuer. Also,
aber das ist schon eigentlich ziemlich nah an meiner Idealvorstellung. Holz hacken, dann irgendwo herumreiten, sich am Feuer ein Essen kochen. Ja. Ich meine,
ich kann zwar nicht reiten, aber abgesehen davon.
Aber das ist ja dann wurscht für die Fantasie, ist das ja dann egal, ja.
Ja, genau. Und das ist auch der Punkt, der dann im Kirk auch klar wird. Also, weil er dann eben auch reitet und er macht dann so einen Sprung über so einen Bach. Und er sagt dann eben auch, er hat immer Angst gehabt in echt bei diesem Sprung und jetzt nicht. Und da erkennt er halt dann, okay, dass das halt alles wirklich nicht wahr ist, dass da wirklich nichts passieren kann. Und das ist dann auch eine Motivation, dann den Nexus doch wieder zu verlassen.
Aber ich muss euch trotzdem alle, ihr wollt alle aber nicht über Weihnachten reden. Es geht um Weihnachten. Wir sind jetzt nicht beim Kirk mit seinen depperten Pferde, sondern dem Picard wird klar, dass er nicht in der echten Welt ist. Erstens, weil die Geinen plötzlich auftaucht bei ihm in seiner Fantasie. Vergangenheit, Weihnachtsfeier. Und zweitens, weil er sich den Weihnachtsbaum anschaut und da hängen Kugeln und in diesen Weihnachtskugeln explodieren andauernd Sterne. Und das ist ja das, was er verhindern will. Er will ja verhindern, dass der komische Wissenschaftler andauernd Sterne in die Luft sprengt. Und dann sieht er diese coolen Weihnachtskugeln, so Glaskugeln, in deren Inneren Sterne explodieren. Und das wäre cool, wenn es sowas in echt gibt. Also wer gern basteln kann oder sowas, mit dem in LEDs, keine Ahnung, kann man sich ja bauen. Irgendwie. Würde ich kaufen.
Oder würden wir als Geschenk nehmen, wenn es uns jemand bastelt?
Das natürlich auch.
Ja, aber das ist nicht die Science, über die wir sprechen.
Nein,
oder?
Das nicht. Also Sterne explodieren lassen, ist auch Wissenschaft, wenn man so will, aber...
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, hast du, Ruth, du hast den Film jetzt nicht so in Erinnerung, aber ich habe eine definitive Lieblings-Science-Szene in dem Film und wenn du dich erinnern könntest, wäre es vermutlich dasselbe wie deine, Ruth.
Ja, es ist schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, also sag's mir einfach.
Nein, es ist einer der wenigen Science-Fiction-Filme, überraschenderweise, wo wirklich konkrete Astronomie eine Rolle spielt. Also meistens hast du immer so Technik und Physik und alles, aber Wald- und Wiesen-Astronomie, die kommt eigentlich nie vor. Und da habe ich mich so gefreut, wie ich den im Kino gesehen habe, den Film, weil nämlich Picard und Data in den Astronomie-Kartografie-Raum gehen. Das ist wie ein gigantisches, tolles Planetarium, wo die da so steht, so eine Empore und Data projiziert da die ganzen Sterne der Milchstraße rein und die Flugbahnen der Raumschiffe und die Flugbahn von diesem komischen Nexus und dann überlegen sie, warum der Typ da die Sterne in die Luft sprengt und kommen dann drauf, weil Data irgendwie alles einträgt, was an Auswirkungen durch den Sterntod passiert ist, dass wenn ein Stern weg ist, dann ändern sich die Gravitationsbedingungen, dann ändert sich die Raumkrümmung, dann müssen die Raumschiffe den Kurs ändern und dann ändert natürlich auch dieser komische fliegende Nexus seinen Bahn und was dieser Wissenschaftler macht, ist halt Sterne wegsprengen, damit der Nexus dahin kommt, wo er ihn hinhaben will. Und ich fand das so cool, wie sie da stehen und wirklich so, ja, Astronomie machen.
So stellst du dir vor, dass man Astronomie
Nein,
macht?
Nein, das nicht, aber das ist Astronomie, was die da gemacht haben, weil das war ja das, wie damals Einsteins Relativitätstheorie belegt worden ist, weil der Eddington, den wir auch vor zwei Folgen hatten, das Licht der Sterne beobachtet hat, das bei der Sonnenfinsternis in der Nähe der Sonne vorbeigekommen ist, durch die Raumkrümmung abgelenkt worden ist und genauso sind die da gestanden. Aber gesagt, ja, oh, der Stern ist weg, jetzt ändert sich die Raumkrümmung. jetzt bewegt sich alles anders durch den Raum und dann wird das da rein projiziert und so weiter. Also schau dir die Szene nochmal an, das ist quasi das ideale Planetarium, was die beiden da.
Ich kann mich hier erinnern, treiben. Ja.
Das fand ich so super, dass du da wirklich in der Enterprise nicht nur irgendwelche komischen, sinnlose Techno-Gespräche hörst, wo da gerade wieder hier irgendwo das, den Neutronenfluss umkehrt und sonst irgendwas, sondern die stehen da und das hat alles Hand und Fuß gehabt, was die zwei da gemacht haben in diesem Astronomieraum.
Es war nicht nur einfach ein Rumgetippe an einer Konsole mit irgendwelchen schnellen Abläufen, piep, 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 I have now reconfigured, bla bla bla, sondern es war tatsächlich mit Erklärung und mit
und Dingen. Echte Wissenschaft,
was stimmt, die getrieben stimmt, haben. Stimmt.
Ja. Mhm. Ja, fand ich sehr coole Wissenschaft.
Und natürlich der Raum, in dem sie da stehen, ist auch nicht schlecht. Also sowas könnte man natürlich, naja, mittlerweile kannst du das in einem Planetarium wirklich schon beinahe so machen.
Ja, also kannst du ja dann nachspielen, die Szene in deinem Planetarium.
Oh ja, da würde ich dann auch kommen.
Ich schaue es mir nochmal an und schaue, was ich machen kann.
Ich spiele den Picard und einer von euch spielt den Data. Und
na, Ruth ist natürlich Data, weil sie muss ja quasi dann die Berechnungen machen und wir sagen dann immer, ja, jetzt tu den Stern wegmachen, was passiert dann? Und
ich bin der Picard, da passt meine Frisur.
Das stimmt.
Ja, okay, stimmt. Obwohl wir festgestellt haben, das Outfit technisch kommt ja der Soren eher an dich ran oder du kommst an ihn ran.
Ist egal.
Ja, na, das ist schon cool. Mir hat das auch immer ganz gut gefallen, wie sie also diese Berechnungen dann machen und wie sich das Band verändert. Ich muss sagen, ich habe den Film das erste Mal gesehen, da war ich so 13, 14 herum. Ich war natürlich vom Nexus fasziniert. Also mein Bruder und ich, wir haben uns dann immer vorgestellt, okay, wie würde unser Nexus aussehen oder was könnte das sein?
Mich hat der immer ein bisschen gestört, dieser Nexus, weil das halt so, es war so uninspiriert. Also einfach da fliegst du immer durch und dann ist alles super, so wie du haben willst. Wunderland. Also im Wesentlichen ist es halt ein Paradies, es ist eher religiös statt wissenschaftlich. Du bist da und alles ist so, wie du es haben willst, damit du es vorstellst und wie du wünschst. Und da wird nicht mal der Versuch gemacht zu erklären, was das denn sein könnte. Das ist nämlich so komplett untypisch für Star Trek. Also da wird gesagt, ja, du fliegst da rein und bumm, da bist du im Paradies, fertig.
Ja, weil es ist ja nicht ein Paralleluniversum oder sowas, sondern ein klassisches Wurmloch, wie man es kennt, und dann landet man in einer von diesen viele Welten-Theorien, Parallelwelt, weil das ist es ja nicht, ja, weil es ist offensichtlich irgendwie mit dem Bewusstsein verbunden. Und das finde ich aber dann andererseits wieder interessant, ja, weil es halt irgendwie so ein bisschen so Quantenmechanik mit Bewusstsein, Philosophie verknüpft. Auf jeden Fall bei meiner Überlegung, was der Nexus sein könnte, habe ich mein eigenes Rabbit Hole gefunden. Muss ich auch noch kurz erwähnen, weil ich mir überlegt habe, okay, was könnte das sein, weil es eben kein klassisches Wurmloch-Portal oder sowas ist, wie man das aus den klassischen Filmen eigentlich kennt. Und ich bin ja dann gelandet bei Roger Penrose, der da wirklich irgendwie Theorien aufgestellt hat, ja, zu so Quantenprozessen im Gehirn und alles Mögliche, was so ein bisschen an diesen Nexus herankommt. War ich ganz überrascht, aber das ist alles sehr hypothetisch.
Kommt im Film gar nicht vor. Die machen nicht mal den Versuch, da ist einfach nur bumm, Nexus fertig und Kirk kann auf dem Pferd reiten, der Picard kriegt seine komische Treadwife-Frau da zu Weihnachten.
Aber der Punkt ist ja auch der, dass die coolen Leute nicht in der Fantasie bleiben wollen. Es ist ja wieder mal quasi ein Plädoyer für die Realität. Obwohl es nicht perfekt ist, obwohl es vielleicht schwierig ist. Kirk findet es natürlich leiwand, irgendwie da Holz zu hacken und so. Aber wie er dann irgendwie checkt, Moment mal, ich habe keine Angst mehr, das ist alles nicht echt. Okay, ich muss wieder zurück. Na gut, ja, also irgendwie Zähne knirschend, aber doch, er will einfach wieder zurück und er will eben nicht in dieser Fantasie bleiben. Das ist ja irgendwie das, ja. Die Realität ist einfach besser als jede Fantasie und es können bessere und ärgere Dinge in der Realität passieren als in jeder Fantasie. Und das ist irgendwie auch, glaube ich, der Punkt, oder? Oder ist das nur mein Takeaway gewesen?
Die Realität ist immer besser als die Fantasie.
Ne? Aber das ist ja oft auch irgendwie so, gerade irgendwie in den letzten Jahren kommt mir vor, immer mehr so Realitätsflucht und Märchen und Hexen und ich weiß nicht was. Ja.
Podcast.
Naja, wir sind zumindest keine Hexen. Aber das ist einfach so dieses Ding, dass das einfach, sicher manchmal will man von der Realität fliehen und so weiter, aber im Endeffekt, die Realität ist einfach etwas, dem man sich stellen muss und stellen will, weil es einfach besser ist und aufregender in Wirklichkeit, weil es eben wirklich ist.
Es ist halt die Frage, inwiefern man jetzt ein Plädoyer für die Realität in Science-Fiction-Filmen erwarten darf.
Aber das finde ich ja gerade das Coole. Das finde ich ja gerade, obwohl, ich meine, es ist Science-Fiction-Dings, aber es verliert nicht den Touch mit der Realität. Und eben auch durch diese, die echte Wissenschaft, wie du gesagt hast, die da vermittelt wird, zumindest teilweise, in manchen Szenen zumindest, das ist ja genau das. Es ist ja Science Fiction, ist ja eben nicht nur Fiction, sondern Science Fiction.
Ja, das
stimmt. Und das ist ja das, was das Ganze auch attraktiv macht, dass die Realität immer ein wichtiger Punkt und Bestandteil dessen bleibt.
Wobei, ich könnte mir total gut vorstellen, in einem Star Trek-Universum zu leben. Also ich habe mir das wieder gedacht bei dem Film irgendwie. Also ich glaube, wenn ich mal so eine Welt aussuchen könnte, dann wäre es schon so ein Star Trek-Leben, oder?
Ne, wir leben ja im Star Trek-Universum. Das ist ja unser Universum in die Zukunft fortgeschrieben. Also im Gegensatz zum...
ja, nicht ganz, ja.
In der Star Wars-Universum leben wir nicht. Das ist irgendwie in der Galaxie früher ganz weit weg oder irgendwie sowas.
Genau.
Also das Star Trek-Universum hatte schon so früh angefangen, dass wir mittlerweile die Realität, die Star Trek-Zukunft überlappt hat. Also wir sind schon in einer Zeit, die in Star Trek vorhergesagt wurde. Und leider stimmt es nicht überein. Also wir haben zum Glück diese komischen eugenischen Kriege nicht, aber die Föderation lässt auch auf sich warten.
Mhm. Ja, und auch so schaut es nicht wirklich so aus, als würden wir uns in so eine Star Trek-Zukunft bewegen.
Wir kriegen nur Elon Musk.
Ja, aber sobald, ich wollte gerade sagen, sobald der Amateur-Astronaut NASA-Chef wird, ist sicher alles gut.
Gut, aber das war zumindest ein wirklich netter Film. Bei Star Trek-Filmen gibt es solche und solche, aber der ist tatsächlich einer, der macht immer noch Spaß. Und er ist ein bisschen ein Weihnachtsfilm.
Check.
Genau. Weil er ein Szene. Er ist auch sehr unterhaltsam. Also ich mag das ja mit Data und seinem Emotionschip, der da nicht so ganz gut funktioniert.
Ja, es hat uns übrigens heute Vormittag noch jemand eine Nachricht geschickt über einen Film, ich weiß nicht, ob du den noch auf deiner Liste hattest oder nicht, Santa Claus Conquers the Martians.
Ja.
Den haben wir aber nicht gesehen. Also ich habe ihn nicht gesehen von 1964.
Hat er sich verflogen, wollte er zum Nordpol zurück und ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Oder? Ja, laut Wikipedia geht es um marsianische Kinder, die Erdfernsehen schauen und wollen, dass der Weihnachtsmann zu ihnen kommt oder irgendwie sowas. Die Marsianer wollen den Weihnachtsmann entführen und zum Mars bringen. Und das ist, glaube ich, die Handlung.
Hast du nachgesehen, ob es den zu streamen gibt?
Nein, habe ich nicht nachgesehen, aber das müssten wir mal schauen. Also der schaut nicht so aus, als würde ich den dringend sehen wollen. Ah. Obwohl direkt auf der Wikipedia-Webseite ist er drinnen. Also ist anscheinend so alt, dass man den direkt bei Wikipedia einfügen kann.
Vielleicht war die Empfehlung ja auch nicht ganz ernst gemeint.
Der Benjamin, der uns das geschrieben hat, hat noch geschrieben, der Film ist so schlecht, wie der Titel vermuten lässt.
Okay, na dann.
Ja. Es ist ein wirklich schlechter Film, schreibt er. Aber ja, trotzdem danke Benjamin. Er war auch vor ein paar Tagen bei unserem Live-Auftritt in Darmstadt dabei.
Ich wollte gerade sagen, falls er also dann wirklich in den Tagen zwischen den Jahren, wie man das ja bei euch in Deutschland sagt, bei uns nicht.
Sagt man das nicht, ich habe das auch immer gesagt.
Zwischen den Jahren sagt man in Österreich nicht wirklich, aber ist egal. Wenn ihr zwischen den Jahren, nachdem ihr Santa Claus Conquers the Martians oder wie auch immer der Film dann hieß, gesehen habt und dann immer noch nicht wisst, was ihr tun wollt, sollt, kommt doch zu unseren Auftritten. Wir haben einiges für euch vorbereitet.
Bisschen was,
ja, stimmt. So viel ist es auch wieder nicht. Aber wir sind gemeinsam mit Martin Puntigam als Science Busters Spezialteam unterwegs. Ich und Florian bei Bauernsilvester. Ja. Und diesmal ist das auch wieder in Linz, in Graz und in Wien.
Genau, nämlich am 27. in Linz, am 28. in Graz und zweimal am 29. Dezember in Wien. Und dann könnt ihr sehen, was wir, wenn wir Science Buster Shows machen, wenn wir sagen, wir machen einen wissenschaftlichen Rückblick auf das Jahr, einen wissenschaftlichen Vorausblick auf das Jahr. Im Wesentlichen spielen wir diverses Zeug, das möglichst lustig ist, möglichst kurzweilig ist und idealerweise auch mit Silvesteraktivitäten zu tun hat. Aber das genaue Programm muss sich erst herauskristallisieren, also es wird auch für uns fast eine Überraschung werden. Also wir werden es wissen, wenn wir dann auf der Bühne stehen, hoffe ich mal, dass wir dann schon wissen, was passieren wird, aber noch können wir es nicht genau sagen, was passieren wird, aber es wird auf jeden Fall lustig, also es lohnt sich, kommt vorbei, vielleicht können wir Martin überreden, dass wir ein bisschen was von Shatner Claw spielen.
Ah, stimmt, das würde ihm aber sicher taugen, oder?
Müssen wir mal fragen.
Ausschnitt. Ja, vielleicht passt es irgendwo rein. Ja. Schauen wir mal.
Ja, machen wir sonst noch was zwischen den Jahren an Ankündigungen?
Ich glaube nicht. Du machst ja dann noch proper Silvester. Ne?
Ja, genau. Es gibt noch die normale Silvester-Show der Science Busters mit Martin Puntigam, Martin Moder und mir. Die ist logischerweise am 31. auch in Wien auch zweimal. Und in den Shownotes gibt es zu allen Veranstaltungen die entsprechenden Ticket-Links, wer sich das anschauen will. Und den Rest haben wir schon gesagt. Wir haben schon gesagt, wann nächstes Jahr Live-Shows im Universum stattfinden. Wir haben schon gesagt, wann nächstes Jahr Live-Shows der Sternengeschichten stattfinden. Das haben wir alle schon gesagt. Das heißt, wir können direkt zu dem übergehen, was ihr uns gesagt habt, denn wir haben ja nicht nur diverseste E-Mails bekommen, wie ihr es gerne macht und gerne machen könnt, indem ihr uns an hello@dasuniversum.at etwas schickt. Da hat uns zum Beispiel Christine geschrieben, die hat sich besonders gefreut, weil du, Ruth, kürzlich das Lied Für die Sterne von Dota empfohlen hast, weil sie das auch bei ihren Schülerinnen und Schülern, die, schreibt sie, mehrfach behindert sind, jeden Tag im Morgenkreis mit einem Rollschuhtanz auf führt, benutzt. Und die Kinder finden das Lied wahnsinnig toll, sagt sie.
Ja, es war so süß. Danke für deine Nachricht. Es hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, und wir haben auch sehr viel echte Nachrichten bekommen, weil ihr uns ja in Darmstadt und auch in Wiener Neustadt Dinge zukommen habt lassen. Briefe, Karten und so weiter, Geschenke. Das freut natürlich auch und das wollen wir hier auch noch ein bisschen erwähnen. Von Wiener Neustadt und den Keksen haben wir schon gesprochen und von dem Wodka auch. Aber wir haben auch eine schöne Karte bekommen aus Darmstadt und ich kann leider den Namen nicht lesen. Es fängt auf jeden Fall mit A an, die Unterschrift, und dann kommt so eine Wellenlinie. Also
Anna.
Anna, Arne, weiß ich nicht, Auer. Da war eine schöne Karte drin und da waren auch schöne andere Sachen drin. Und er, sie will wissen, ob ich das Rezept vom kosmischen Apfelkuchen. Nein, Arne, schau, da ist eine E-Mail-Adresse und da steht Arne drin. Also war es Arne. Arne wünscht sich das Rezept vom kosmischen Apfelkuchen und das werde ich Arne natürlich zukommen lassen. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an Dachdecker, der ja auch schon öfter bei den Shows war und sich wie bei den anderen Shows auch mit Umschlägen an uns gewandt hat, für die wir uns sehr, sehr bedanken. Vielen Dank an den lieben Dachdecker.
der unser Dach mit Scheinen gedeckt hat.
Ich wollte es einfach dezent unerwähnt lassen, aber du kannst es auch gerne anders erwähnen. Wir haben auch noch einen Brief und Umschlag von Martin bekommen, der an Ruth, Florian und Evi schreibt und auch schon die Folge 100 gesehen hat und sich sehr gefreut hat. Er hat auch einen Filmtipp gegeben an Evi, nämlich Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Mhm. Vielleicht kommt es irgendwann mal, vielleicht auch nicht, aber er hat uns auch schöne Ansichtskarten beigelegt, diese 3D-Wackelkarten, glaube ich, waren das. Das James-Webb-Teleskop bekommen hast und ich habe Asteroiden.
Faden-Asteroiden, ja.
Überhaupt nicht. Also auch da hat er sehr viel, sehr schön. Die sind aus dem Planetarium in Bochum. Das haben wir bekommen. Und dann haben wir noch, schon vor einiger Zeit, von Simone eine Karte bekommen. Und Simone wohnt in Malaga, Spanien.
Cool.
Wir haben ja schon mal erwähnt, glaube ich. Da ist eine Ausstellung, warum die nächsten 20 Jahre nur Frauen ins All fliegen und Männer dafür die Wäsche bügeln sollten. So ist die Karte überschrieben.
Sehr gut.
Sie hat da eine Ausstellung, die heißt Houston, We Have a Problem, eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in der Astronautik. Da kann man sich das anschauen. Man muss dafür aber eben nach Spanien kommen. Und wenn ihr das wollt, dann verlinke ich das in den Shownotes, dann könnt ihr euch das dort anschauen.
Und Simone ist für diese Ausstellung quasi verantwortlich oder hat da
Simone ist, soweit ich das verstanden habe, die entsprechende Künstlerin.
Ja, cool.
Also wenn ihr vielleicht Weihnachtsurlaub dort im schönen Süden macht, dann macht doch dort einen Abstecher dahin. Dann könnt ihr vermutlich was sehen, was sehr interessant ist. So, ich habe vermutlich Sachen vergessen, die wir bekommen haben.
Du hast die tollen Planetenringe vergessen. Da will ich dir ganz groß noch danken.
Ah ja, die Planetenringe von Simone. Simone hat uns ja Ringe mitgebracht, Ringe mit Planeten drauf, wo du den Mond schon rot im Zug verloren hast.
Verloren, ich habe ihn nicht verloren, ich habe einfach zu fette Finger und ich habe versucht, den Ring anzulegen und habe ihn blöderweise am Mond quasi festgehalten anstatt am Ring und dann ist der Mond leider vom Simone, Ring verabschiedet.
Dein Mond liegt jetzt irgendwo im ICE zwischen Wien und Frankfurt, vielleicht kann man ihn dort noch rausholen, wenn jemand dort sitzt. Ich weiß nicht, wir waren Wagen 25, nee, ich weiß es nicht mehr, Platz 48 oder so.
Dafür hatte ich dann Neptun die ganze Zeit am kleinen Finger, da ist es dann ausgegangen.
Ja, das war auch extrem schön. Ja, da waren tolle Ringe von Simone mit Planeten drauf.
Und die Tattoos.
Stimmt,
wir Tattoos gab es auch noch. Wir haben noch Space-Fake-Tattoos bekommen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das müssen wir dann zu unserer nächsten Special-Silvester-Folge vielleicht machen, wo wir uns dann ja wieder persönlich sehen.
Genau. Die wird es dann geben tatsächlich an Silvester. Also wir werden sie nicht an Silvester aufzeichnen, weil sie schon an Silvester am 31. erscheinen muss. Aber das wird dann unsere fast schon traditionelle Jahresvorausschau-Folge werden, wo wir zu dritt an einem Tisch sitzen und dann drüber reden werden, was so das kommende Jahr aus unserer Sicht, astronomischer Sicht oder was auch immer für eine Sicht an interessanten Dingen bringen wird, auch aus Science-Fiction-Film-Sicht von Evi. Das heißt, da könnt ihr dann auch schon euch darauf einstellen, was in der nächsten Folge Science Frames passieren wird. Das wird schön. Wir werden vielleicht auch, mal schauen, vielleicht machen wir eine Flasche Sekt auf. Schauen wir mal, oder?
Vielleicht.
Ein stilles kleine, Wasser wegen den Störgeräuschen.
Ich werde diesen Cosmic Dust probieren. Ich glaube, das ist irgendeine Brause, oder? Das haben wir auch geschrieben.
Stimmt, bekommen. Genau. Da war so ein Brausepulver auch dabei. Asteroid Dust. Und du hast irgendwas mit Galaxien bekommen, Ruth, glaube ich. Ja, die können wir in Sekt reinschmeißen, genau.
Ah, wirklich?
Ja,
wo waren die? Die habe ich gar nicht mitgekriegt.
Doch, du hast da eingebaut. Wir haben darüber diskutiert, wer was kriegt. Das können wir dann noch sehen. Also, es wird auf jeden Fall ein schönes, astronomisches, universales Silvester werden. Aber das hört ihr dann erst in der nächsten Folge. Folge und die nächste Folge kommt doch nicht, weil wir müssen hier noch ein paar Sachen erledigen.
Genau, wir müssen uns noch, wie immer, ganz zum Schluss ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure finanzielle Unterstützung. Also danke für alle eure Nachrichten und danke fürs natürlich zu unseren Live-Shows kommen und Hallo sagen und so, das ist immer ganz, ganz super. Aber natürlich auch ganz herzlichen Dank an die Leute, die vielleicht nicht dabei waren und uns trotzdem finanziell Unterstützung zukommen haben lassen. Und das waren seit dem letzten Mal auch wieder einige. Jetzt kommen die, glaube ich, die Weihnachtsgeschenke kommen jetzt.
Ja, oder die Unterstützung von den Leuten, die es nicht monatlich oder wöchentlich oder irgendwie unregelmäßig machen, sondern jährlich. Das kommt dann immer zum Jahresende.
Und ich muss sagen, also wirklich holla, ihr habt die Spendierhosen an. Teilweise wirklich sehr, sehr hohe Summen. Ich meine, wir sind ganz von den Socken ob eurer generösen finanziellen Unterstützung. Und ihr wisst, dass wir von sonst niemandem Geld bekommen und dass wir auch irgendwie keine Werbung machen und kein Geld von Spotify und sonstigen Plattformen und so weiter kriegen, sondern nur von euch. Und
ja,
das ist auch gut so, weil ihr seid die Besten. Ganz herzlichen Dank diesmal an Sven, an Kolja, danke Clemens, danke Markus, danke Benjamin, danke auch fürs Hallo sagen bei der Show. Das hat uns sehr gefreut.
Ach, das ist der gleiche Benjamin, der uns den komischen Mars-Weihnachtsmann-Film geschickt hat.
Genau, das ist der Benjamin. Also, danke Benjamin, danke, dass du dabei warst. Und danke Andreas.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben dir schon persönlich zurückgeschrieben für den extra Dank. Zurück, Grüße, Ahoi, zurück nach Hamburg.
Wunderbar. Wir haben auch irgendwie schon Dinge verschickt, oder?
Ja, jetzt sind sie verschickt, ja. Ja, jetzt sind sie verschickt.
Okay, jetzt sind sie verschickt, super. Danke Susanne, Udo, danke Simon, Rupert, danke Luise. Danke auch für die schönen Grüße speziell an mich. Dankeschön. Danke Thomas, Kolja, noch ein Thomas, der das ganze Universum für uns als Geschenk einpacken hat lassen. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Danke Martin. Martin, danke. Danke Matthias, Uwe,
auch vielen
Katrin.
Dank.
Ja, danke. Andreas, der schreibt, ihr seid die Besten.
Ja.
Jetzt haben wir es endlich schwarz auf weiß. Vielen Dank, Timo, und danke, Glenn.
Vielen, vielen Dank.
Sagt, das ist übrigens, das Geld ist für mich, gell? Schreibt Glenn.
Der steht für Ruth und dann steht auch für Florian.
Ja, ich habe bei Ruth aufgehört zu lesen. Ja, vielen Dank, Glenn. Und auch noch danke an Katrina und Clemens, die uns über Patreon unterstützen und eine neue regelmäßige Spendenmitgliedschaft abgeschlossen haben.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, wenn ihr das auch tun wollt, die entsprechenden Infos gibt's in den Shownotes. Und noch ein Nachtrag zur letzten Sendung, wo wir darüber diskutiert haben, wo denn diese komischen Spotify-Kommentare sind, die es angeblich geben sollte. Ich habe sie mittlerweile gefunden. Da waren sehr, sehr viele Kommentare. Ich musste Unmengen Kommentare freischalten, weil die anscheinend nicht automatisch freigeschaltet werden. Also jetzt weiß ich auch, wo Spotify-Kommentare sind. Das Problem ist, die sind halt bei Spotify. Da muss ich mich immer extra bei Spotify einloggen. Das werde ich eh regelmäßig machen. Aber wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann macht das bitte nicht per Spotify-Kommentar. Oder ihr könnt es eh auch per Spotify-Kommentar machen. Da ist halt nur die Chance, dass es ein bisschen dauert, bis ich die finde und freischalte. Wenn ihr wollt, dass es uns wirklich definitiv erreicht, dann bitte per E-Mail, weil das landet verlässlich in unserem E-Mail-Ordner. Und da sehen wir es auch verlässlich und können es dann eben auch verlässlich, ich wollte gerade sagen, beantworten. Aber das ist so verlässlich ist es nicht.
So weit wollen wir nicht gehen.
So viele Fragen lassen. Aber wenn ihr wollt, dass eure Nachricht auf jeden Fall von uns gelesen wird, sagen wir es mal so, dann bitte per E-Mail und ansonsten, wie gesagt, gern bei Spotify kommentieren, Spotify bewerten, das hilft uns auch alles. Aber dringende Sachen bitte per E-Mail und nicht per Spotify-Kommentar, weil da kann es sein, dass das ein bisschen untergeht. Und
ja, jetzt sind wir durch.
Jetzt sind wir durch. Dann bleibt uns nur noch übrig, dass wir frohe Weihnachten wünschen. Also du hast ja gesagt, man darf nicht frohe Weihnachten wünschen, wenn doch kein Weihnachten ist.
Ja, nein, einfach nur ciao.
Ja, aber warum kann man nicht frohe Weihnachten sagen, wenn doch nicht Weihnachten
ist? Ja, man kann sagen, schöne Zeit, frohe Festtage, whatever. Aber so dieses frohe Weihnachten schon irgendwie Wochen im Vorhinein, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht. So wie zum Geburtstag gratulieren im Vorhinein ist auch nicht gut.
Gut, weil das hat ja nur der Jesus-Geburtstag und der hört ja nicht zu.
Der ist ja schon tot.
Ja, wenn er zuhört, dann soll er uns mal schreiben.
Soll er uns mal ein paar Scheine rüberwachsen
lassen. Dann habe ich ein paar Fragen an ihn, wenn er da zuhört.
Das wäre mal interessant, ja. Dann sagen wir einfach
nicht frohe Weihnachten, sondern wir sagen viel Spaß in der verbleibenden Zeit, viel Erholung in der verbleibenden Zeit. Wir hören uns zu Silvester spätestens wieder und sagen jetzt einfach nur Tschüss.
Macht es gut.
Ciao.